Herzlich willkommen beim Chaos-Seminar. Mein Name ist Alexander Bernauer und ich werde euch heute ein C++-Framework vorstellen, das sogenannte Rapid.io Toolkit. Man kann Toolkit wahlweise durch Technologies austauschen, wenn das Buzz-Level ein bisschen höher sein muss. Ich bin mir selber nicht so ganz sicher, was das heißen soll. Also, aber ich glaube, Rapid.io Toolkit war die Idee. Es gibt eine Projektseite. Hier ist die URL. Genau, da lege ich mal los. Okay, das Ganze, es ist das erste Mal, dass ich das in der Öffentlichkeit präsentiere. Das heißt, es kann gut sein, dass hier irgendwelche Fehler drin sind, irgendwas nicht ganz zusammenpasst oder so. Deswegen, ich bitte um kritische Fragen und Hinweise auf Fehler und so weiter. Genau, also einfach zwischen reinrufen, wenn ich keine Ahnung habe, einfach sagen. Okay, gut, das ist so grob, also wie ich durchgehen will. Erstmal will ich motivieren, um was geht es überhaupt, warum macht man sich überhaupt Gedanken. Dann stelle ich die Architektur von Riot vor. Dann anhand von einem kleinen primitiven Beispiel, wie man das Ganze dann implementiert, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Dann erkläre ich, wie die I.O. gemacht wird. Am Ende dann auch, welche Features Riot bis jetzt hat und im Ausblick, was ich gerne noch alles machen würde, was meiner Meinung nach noch ein bisschen fehlt, was man noch machen muss. Okay. Um was geht's? Die Motivation. Also, vorgegeben ist Folgendes. Ich muss irgendeine Datenverarbeitung machen. Irgendwas. Sei es ein Webserver, sei es ein Datenbankserver, sei es egal was. Und ich habe eine sehr hohe Last drauf, sehr viel zu tun. Und um das Ganze hinzukriegen, kaufe ich halt einen Rechner mit viel paralleler CPU und viel parallele I.O. zum Beispiel, keine Ahnung, 20 Platten dran an verschiedenen Bussen und keine Ahnung was alles. Okay, und die Idee ist jetzt quasi, ich will den maximalen Durchsatz bekommen. Ich will zum Beispiel maximal viel Kunden auf diesem Server abwickeln können. Okay, wie mache ich das? Bitte?
Ist das nicht ein Problem vom Betriebssystem?
Nein, leider nicht. Warum nicht? Das zeige ich dir gleich. Es ist nicht nur ein Problem des Betriebssystems. Man kann sich aufs Betriebssystem alleine nicht verlassen. Es ist eine Frage der Softwarearchitektur. Du musst zwei Dinge hinkriegen. Zum einen die Architektur so machen, dass alle Ressourcen ständig sinnvoll ausgelastet sind, dann geht es nicht besser. So ist quasi die Idee dahinter. Okay? Wenn alle immer voll arbeiten, dann geht es nicht besser. Was heißt sinnvoll? Zum einen, naja gut, ich lasse nicht irgendeine Busy Loop rumhängen oder sowas. Aber zum zweiten heißt es auch, dass die Verwaltung einen sehr kleinen Teil annimmt der gesamten Rechenzeit. Die Verwaltung muss sehr schlank sein. Und insbesondere muss die Verwaltung auch skalierbar sein. Das heißt, wenn ich quasi von 16 auf 32 CPUs gehe, darf nicht die Verwaltung auf einmal doppelten Aufwand in Anspruch nehmen. Und was seit dem Vortrag von Fabian Nier über Multiprozessoren und Multithreading bekannt ist, sehr wenig synchronisieren, also sehr wenig Mutexe und Logs, weil die kosten sehr, weil man den Bus locken muss, eventuell Caches flashen muss und so weiter und so weiter. Also es ist sehr teuer, wenn ich immer so diese synchronized in Java oder Mutexe in Pthread und wie die alle heißen, auf jeden Fall diese kritischen Bereiche, wenn ich die habe. Okay, und wenn die Architektur effizient ist, dann kann ich eine Applikation schreiben, die schnell ist. Die Frage, ob es wirklich wird, hängt leider auch noch an der Programmiersprache. Und so leid es mir tut, ich habe mich für C++ entschieden, weil ich immer noch keine Alternativen sehe, wenn ich wirklich eine effiziente Applikation haben will. Deswegen ist das alles in C++ geschrieben. Okay, welche Hürden gibt es denn überhaupt? Wo ist denn das Problem? Ja, wie der Jürgen richtig gefragt hat. Das Problem ist die I.O. Zugriff auf die Festplatte dauert Äonen länger als Zugriff aufs RAM. Da muss erstmal dieser Kopf da sich bewegen und was weiß ich. Oder Netzwerkzugriff, keine Ahnung. Wenn ich irgendwas auf eine Netzwerkkarte schreibe. Es geht zwar viel schneller wie auf die Platte, aber es ist trotzdem, es braucht Zeit, bis es gemacht ist, bis die Puffer dort rausgeschrieben sind und auf dem Bus aufsynchronisiert und was weiß ich, was man da alles machen muss. Okay, und üblicherweise? Genau, da gehen wir in die Richtung, korrekt. Üblicherweise, wenn ich einfach den Call mache, schreiben oder lesen, dann blockiert das. Das bedeutet, was passiert da? Mein Thread hält an, das Betriebssystem hält ihn an, löst die Aktion aus. In der Zeit macht die CPU, wenn sie was anderes zu tun hat, irgendwas anderes. Ansonsten macht sie gar nichts und sitzt rum. Irgendwann ist die Festplatte fertig und der Treiber meldet sich, okay, alles klar. Dann wird der Thread wieder geweckt und es geht weiter. Der Programmierer macht davon gar nichts, er schreibt einfach write. Danach ist erledigt und dazwischen kann beliebig viel Zeit vergehen. Okay, also das Problem ist aber, dass die CPU eventuell leer läuft. Wenn ich jetzt nur einen Thread habe, angenommen ich nehme vom Netzwerk ein Paket an und muss es jetzt bearbeiten und schreibe es auf die Platte und habe nur einen Thread, dann schreibe ich auf die Platte, der Thread blockiert, die CPU läuft leer, fertig. Und draußen warten tausende Kunden und wollen bedient werden, aber ich krieg's nicht hin, weil meine Architektur das nicht hergibt. Okay, also wie mache ich das besser? Der Klassiker ist das Fork-Modell. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Job reinkommt, dann forke ich einen neuen Prozess. Mittlerweile heutzutage vielleicht eher einen neuen Thread. Und der soll dann die Arbeit machen. Okay, und die Idee war dann quasi, okay, immer wenn einer blockiert, macht nichts, der nächste kommt ja dann und belegt die CPU oder die CPUs, die es gibt. Das würde dann das Betriebssystem alles für mich handeln, der Scheduler, alles wunderbar. Das Problem ist folgendes, je mehr Last draufkommt auf das System, desto mehr Threads oder Prozesse habe ich. Und desto weniger kommt jeder einzelne von denen dran. Und desto mehr werden es wieder, weil ich die alten nicht loswerde. Das ganze System erstickt unter hoher Last. Das ist der Klassiker für DOS. Ich prügel den zu mit, keine Ahnung, zigtausend Anfragen, dann hat er zigtausend Prozesse. Mittlerweile ist der Linux, unter Linux der Scheduler gut, dem ist egal, wie viele das sind. Aber trotzdem ist der Aufwand, jedes Mal umzuschalten zwischen den Prozessen, enorm. Und er wächst leider mit der Last. Das heißt, unter hoher Last ist dieses Modell nicht zu gebrauchen. Der andere Klassiker, Leute, die jetzt Apache und so hat, auch so ein Modell mit Threadpools. Die gehen folgendermaßen her, die sagen, okay, wir machen mal 20 Threads und dann immer, die warten alle gleichzeitig auf neue Jobs, wenn einer kommt, nimmt sich irgendeiner und legt los und macht was zu tun ist und auch blockierend und alles. Und wenn es er eben blockiert und wartet, kann sein, dass eben der andere den nächsten Job annimmt und in der Zeit die CPU ausnutzt. So. Das Problem an diesen Threadpools ist eben, der Vorteil gegenüber dem Fork-Modell ist, dass ich ein Limit habe, da höre ich auf, ab da wird es so ineffizient, mehr Threads mache ich nicht. Das Problem ist aber, wenn ich zu wenig Threads konfiguriere, läuft die CPU vielleicht trotzdem leer. Wenn ich zu viele habe, habe ich das Problem vom Fork-Modell wieder, dass jeder Einzelne zu wenig drankommt und die Latenz für eine einzelne Anfrage auch sehr, sehr groß wird. Und vor allem ein Problem, ich habe ständig kalte Caches, weil jedes Mal, wenn der Thread umschaltet, läuft der irgendwo auf einem anderen Codebereich, auf anderen Daten und die ganzen Caches sind ständig invalide. Stefan schüttelt den Kopf.
Thread umschalten ist erstmal nur der Registersatz, wenn ich das richtig empfinde.
Ja.
Und die Caches kannst du weiterverwenden, weil es ist ja immer noch dieselbe Anwendung.
Also du musst die Caches nicht flashen, sie bringen dir bloß nichts, weil der Thread auf anderen Daten arbeitet und auf einem anderen Codebereich arbeitet. Das ist die Idee. Gemessen habe ich es noch nicht, sollte man vielleicht mal genauer messen. Aber von der Idee her ist es halt schon so, wenn ich quasi einen Thread habe, der wurstelt hier in dem Bereich vom Binary und der andere wurstelt hier in dem Bereich von dem Binary. Die Caches haben nicht das ganze Binary drin. Üblicherweise, gut, wenn du so fette Caches hast, ist dir egal, aber üblicherweise hast du solche nicht. Das heißt, sie haben immer nur den letzten Rahmen von dem, was benutzt wurde. Wenn du ständig wechselst, springst du ständig woanders hin.
Üblicherweise hast du mehrere
Caches. Okay, wenn die Caches groß genug sind, aber hey, wenn du genug RAM hast, brauchst du auch keine Festplatten, hast du das IO-Problem auch weg und so weiter. Also, es ist immer eine Frage. Es ist immer auch eine Frage, wie, also man muss sich im Zweifelsfall auch die Hardware angucken, die man hat und die Applikation, die man hat, okay? Das ist auch nicht das Allheilmittel für alles. Auch klar, okay? Wenn du so kein Problem damit hast mit den Caches, dann mach Threadpooling und bist fertig. Aber ich glaube, Threadpooling ist trotzdem schlechter, weil du sehr viel synchronisieren musst. Du musst ganz viele Mutexe ständig nehmen, dass die Threads nicht sich untereinander nicht ins Gehege kommen. In dem Write-Modell musst du es nicht. Und da komme ich jetzt gleich noch drauf. Was ich noch sagen wollte zu den Threadpools, die dynamischen Poolgrößen, gibt es auch die Idee, naja, wenn mal mehr kommen, dann machen wir halt nochmal 10 Threads dazu und wenn es wieder weniger wird, machen wir die wieder weg und so weiter. Kann man machen, aber das ist wieder Verwaltung. Du musst mitgucken, du musst locken wieder, die Threads starten und so weiter. Ja, bitte, Shabi?
Dynamischen Poolgrößen lösen eigentlich nicht wirklich ein Problem. Die helfen bloß dann, wenn du unterschiedliche Prozesse hast, die wechselseitig viel auslaschen und der andere gerade wenig zu tun hat.
Okay.
Der einzige Fall, wo dynamische Poolgröße im Vergleich zur statischen überhaupt was nützt, in alle anderen Fälle ist Augenwischerei.
Okay, also ich wiederhole es kurz verspannt, Schabi meint, dynamische Poolgrößen sind eh Augenwischerei. Das bringt nur was, wenn zwei Applikationen auf dem gleichen Rechner laufen und die Last für die Applikation ändert sich. Dann kannst du quasi ein bisschen drehen, jetzt auf der ein bisschen mehr, jetzt auf der ein bisschen weniger, weil zwischen den Threads ja gleich verteilt wird, die Zeitscheiben. Oder ist das die Idee? Okay. Ja gut, ich finde es auch nicht so toll. Ja, also er meint, es sei typisch, dass da auf den Server mehrere Applikationen laufen. Ich bin der Meinung, wenn du einen Server schreibst, der wirklich auf den eingeprügelt wird, okay, dann ist es meistens ein dedizierter Server. Du hast dann diese Kiste grob geschätzt, wie dick sie muss es sein, so die kaufst du auch und stellst sie hin für diesen Zweck. Und die macht das dann üblicherweise. Also Weil sonst kriegst du es nie in den Griff. Wenn du noch dein Mailman dazwischen funkt und ein Postfix und ab und zu, keine Ahnung noch was, dann kriegst du es ja alles nie. MySQL nimmt das RAM weg und so weiter. Deswegen dediziert ist eigentlich schon, wenn du hohe Last hast, hast du eigentlich dedizierte Kisten. Okay, also die Lösung des Ganzen ist, Tobi hat es schon erahnt, ich arbeite ereignisbasiert und mache die ja ausschließlich asynchron. Was bedeutet asynchron? Ich sag, mach mal und dann mache ich weiter und irgendwann später sagt er, jetzt bin ich fertig. Dann sage ich, okay, gib mal her, aber was war denn das? Ah ja, das war das vom Sache, okay, jetzt kann ich weitermachen. Das ist natürlich nicht meine Idee, das gibt es schon lang, diese Idee, das so zu machen. Erlang zum Beispiel ist eine komplette Sprache, die auf diesem Paradigma aufsetzt. Da wird alles ereignisbasiert abgewickelt. Ich denke trotzdem, dass Wright Dinge besser macht als Erlang. Ich komme am Ende noch, wenn ich alles erklärt habe, am Ende dazu, das zu vergleichen. Was jetzt hier die Leistung ist, ist quasi A, eine Lösung für C++ zu finden, weil C++ halt auch eine effiziente Sprache ist. Und B, das Ganze so zu machen, dass du als Benutzer es möglichst komfortabel hast. Und ihr könnt mir glauben, das war ein Zielkonflikt. Okay, also kommen wir mal zur Architektur. Das Paradigma, okay, was mache ich? Als erstes spezifiziere ich eine endliche Menge von Zustandsautomaten. Okay, ereignisbasiert, Zustandsautomat, der Schritt dahin ist natürlich leicht. Was ist ein Zustandsautomat? Ich habe eine Menge von Zuständen, habe dazwischen Übergänge und Events lösen diese Übergänge aus. So, und in dem Fall, keine Ahnung, in dieser Applikation hätte ich jetzt zwei Schichten irgendeiner Softwarearchitektur, irgendeine Netzwerkschicht und irgendeine Vermittlungsschicht oder keine Ahnung was. Und das wären so die State Machines, die da dahinter stecken. So, die spezifiziere ich jetzt mal. Daraus, das ist, also aus solchen Dingen besteht meine Applikation. Als nächstes habe ich jetzt von diesen Klassen von State Machines verschiedene Instanzen. Zum Beispiel hier für irgendeinen Kunden X, der oder ID 1 habe ich jetzt hier stehen, der ist im Zustand A und der andere Kunde ist halt schon im Zustand B, weil der hat schon früher geklickt oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Schicht, eben bei der anderen State Machine Klasse, habe ich auch zwei für jeden Kunden und da sind sie beide noch im Zustand 1 oder sowas. Okay. Also eine Applikation, die ereignisbasiert getrieben wird, kann man so darstellen, als eine Menge von Instanzen von State Machines. Und alles, was jetzt passiert ist, es kommen Events, die gehören jetzt zu einer Instanz. Okay, wenn jetzt Kunde X klickt, dann wird als erstes, zum Beispiel, wenn es die untere Schicht ist, hier ein Event ausgelöst für diese Instanz der State Machine. Und dann gibt es eben Händler, da in denen steckt die eigentliche Programmlogik drin, die dann den Übergang machen, die erkennen, aha, das ist das Event, auf das ich gewartet habe, ah, jetzt muss ich das und das machen und gehe in den neuen Zustand und warte jetzt wieder. Okay. So, und jetzt als nächstes gehe ich her. Jetzt nehme ich die ganzen Instanzen, die ich so habe, und tue sie partitionieren. Wie mache ich das? Ich mache pro CPU, die ich auf meiner Hardware zur Verfügung habe, eine Partition. Und mache pro Partition einen Worker-Thread, der eben diese CPU dann auslasten soll. Und ich verteile die Instanzen statisch. Das heißt, im Vorfeld überlege ich mir, welche Instanzen werde ich alle haben und in welche Partition sollen die jeweils rein. Okay, dann sieht das Ganze so aus. Zum Beispiel. Für jede Schicht, rot und grün, meine zwei verschiedenen Schichten meiner Software, kann auch nebeneinander sein, egal, auf jeden Fall für jede Klasse von State Machines, habe ich jetzt die Instanzen verteilt, in dem Fall gleichmäßig auf beide Partitionen. Okay. Die Übergänge werden jetzt von benutzerdefinierten Händlern gemacht. So ein Händler gehört natürlich nicht zur Instanz einer State Machine, sondern zur Klasse der State Machines. Dieser Händler ist für alle Instanzen dieser State Machine zuständig. Er kann die Übergänge machen. Kriegt ein konkretes Event und entscheidet, aha, an dieses Event und diesem Zustand, wo ich gerade bin, muss ich jetzt in diesen Zustand gehen und das machen. Deswegen schreibe ich die Händler einmal hin und die Händler müssen reentrant sein. Reentrant bedeutet, dass sie quasi mehrfach gleichzeitig ausgeführt werden können. Weil sie können jetzt auf verschiedenen Partitionen, sprich von verschiedenen Work-on-Threads, gleichzeitig durchlaufen werden für verschiedene Instanzen, die jeweils aktuell sind. Okay, und das Wichtige hier an der Stelle ist, die dürfen nicht blockieren, die dürfen keine blockierende I.O. machen. Die dürfen nur auf den Daten rechnen, mit den Daten arbeiten. Wenn es zu einer I.O. kommen soll, erkläre ich nachher genauer, müssen sie wieder spezielle Events auslösen, die das Ganze dann eben asynchron machen. Sie dürfen keine synchrone I.O. machen. Okay, also gleich mal kurz, was so zur Laufzeit passiert. Das hier ist so schematisch eine Partition. Ich habe hier der Mitte, das soll so eine Queue sein, wo die Events hintereinander warten, bis sie erledigt werden. Hier kommt gerade ein Event rein, aus irgendeiner fremden Partition hat irgendjemand ein Event erzeugt und da reingeschmissen. So, jetzt liegen die da drin. Oben gibt es jetzt den Worker-Thread, der nimmt das oberste raus und gibt es dem richtigen Händler. Der heißt jetzt in dem Beispiel OnEvent1. Der guckt sich das an, aha, okay, was muss ich machen? Und löst ein zweites Event aus. Zum Beispiel Event 2. Und damit habe ich jetzt ein Stück Programmlogik abgespielt. Dieses Event 2 könnte jetzt zum Beispiel in eine fremde Partition, als das Ziel dieses Events, könnte in einer fremden Partition liegen, dann wäre ich hier fertig. Angenommen, es liegt in derselben Partition, dann gibt es hier eine zweite Queue, die speziell für die lokalen Events gedacht ist. Und die hat folgenden Zweck, auf die zuzugreifen, und nur auf die zuzugreifen, muss ich nicht synchronisieren. Weil es ist ja nur der eine Thread. Der schreibt es selber rein, kommt dann aus dem Event aus dem Händler zurück und holt es wieder raus selber und ruft den nächsten Händler. Okay? Das heißt, Events innerhalb einer Partition sind billig. Da muss ich nicht synchronisieren und gar nichts. Nur wenn ich quasi partitionsübergreifend ein Event rüberschicke, hier beim Reinschreiben, muss ich synchronisieren. Ja, weil es ja nebenläufig ist, weil hier ein anderer Thread reinschreibt, wie oben rausliest. Okay? Soweit klar? Gut. Ja?
Nach welchem Kriterium, dass bei Events irgendwann raus, ob du auf eine andere Partition oder auf dieselbe gehst?
Okay, du fragst schon, wie man partitioniert. Okay, erkläre ich gleich vorweg, gleich verteilt. Das Ziel ist gleich verteilen, damit alle gleichmäßig ausgelastet werden. Okay? Und in welche Partition ein Event gehört, wie man das entscheidet, das erkläre ich gleich, das steht beim Event dran. Okay? Aber das erkläre ich nachher genauer anhand des Beispiels. Okay, aber man erkennt es, die Laufzeit erkennt es an dem Event. Das ist eine Eigenschaft von dem Event, dass es zu dieser Instanz von dieser State Machine gehört. Richtig, es ist statisch. Okay? Es ist für dieses Event immer dasselbe, immer dieselbe Entscheidung. Wie das genau funktioniert, erkläre ich nachher anhand von einem Beispiel, das wird dann einfacher. Ja, bitte, Mike?
Hast du innerhalb deiner Partition für diese ganzen Events 1, 2, 3 hier dann irgendeine Event-Queue? Oder?
Ich habe zwei Event-Queues. Eine, in die kommen Ereignisse rein von außen und eine, in die kommen Ereignisse rein, die aus der eigenen Partition stammen. Nein, der Scheduler entscheidet, der Scheduler macht folgendes, der sieht ein Event und entscheidet, wo kurz hin und steckt es in die richtige Queue. Das macht der Scheduler, okay? Das heißt, dieser Pfeil hier von Event 2 in diese Queue, den vollzieht der Scheduler. Der Scheduler kriegt das Event vorgelegt und entscheidet, in welche Partition gehört es, haja die, tut es rüber und dann merkt er, ach, ist schon die gleiche, also zack, kommt es in die Lokale rein. Ansonsten nimmt er Mutex und schiebt es in die quasi für fremde Partitionen rein. Und es ist auch so, der Worker-Thread arbeitet immer die Lokale erst komplett ab und guckt dann nach einem nächsten Fremden. Das heißt, er tut eigentlich ein bisschen umsortieren die Events, aber das darf er, weil solange die Kausalitätsketten eingehalten werden, darf er das. Und es gibt keinen Fall, wo quasi ein Event, was ich selber erzeuge, okay, andersrum. Wenn ich hier zwei Events hintereinander reinschicke, habe ich ja gar keine Zeitgarantien, weil die dazwischen was dazwischen alles passieren darf, okay? Das heißt, es kann gar nicht sein, dass ein neues Event, was ich erzeuge und dann vorziehe, hier eine Kausalität kaputt macht. Die einzige Kausalität, die es gibt, ist Event 1 vorangenommen, hier unten Event 3. Das ist ja die einzige Kausalität, die ich einhalten muss. Das heißt, solange ich da drin nicht umsortiere, mache ich nichts kaputt. Okay? Und er macht das, damit er so wenig wie möglich mutexen muss. Dass er so lange wie möglich durchlaufen kann. Dass die CPU so lange wie möglich unter Volllast steht. Okay? Gut. Okay, was soll das Ganze? Die Vorteile. Die Threads, die auf den CPUs laufen, werden nie unterbrochen. Wenn ich eine dedizierte Hardware habe, wo wirklich nur diese Applikation läuft, dann kann ich bei manchen Architekturen den Thread fest auf die CPU pinnen. Und der läuft da und kein anderer. Das heißt, er wird nie verdrängt. Der läuft immer eher und er hat ständig warme Caches. Okay? Dann habe ich sehr wenig Synchronisationsaufwand. Immer nur, wenn ich quasi von einer Partition in eine andere ein Event rüberschreiben muss, muss ich mutexen und beim Rauslesen wieder. Das ist aber ein Spezialfall, nämlich ein Leser mehrere Schreiber. Und den kann ich speziell lösen. Dafür kann ich eine auf die Plattform abgestimmte optimale Implementierung liefern. Es ist exakt eine Stelle, wo überhaupt gemutext werden muss.
Das heißt genau, gemutext?
Also Mutex synchronisieren. Ist es klar, was das bedeutet? Ja? Okay, sorry für den Slang. Also wo synchronisiert werden muss, okay? Okay, und das wirklich Lustige ist folgendes. Der Benutzer, also der Programmierer, derjenige, der Write benutzt, um eine Applikation zu schreiben, der sieht von dem alledem gar nichts. Er hat ein hochrendrandes Programm, ein hochparallelisierbares Programm geschrieben und hat keinen einzigen Mutex angelegt. Er sieht davon nichts. Er schreibt nur seine Händler und muss sich an ein paar Regeln halten, nämlich dass die Händler nicht blockieren dürfen und das war's. Okay. Und das Ganze führt, wenn ich eine gleichmäßige Last habe und die Partitionierung auch gleichmäßig gemacht wird, zu einer gleichmäßigen und damit optimalen Auslastung der CPUs. Ich habe sehr wenig Verwaltung. Ich muss nur kurz an dem Event gucken, wo gehört es hin und da reinschmeißen. Muss manchmal synchronisieren, oft nicht. Und ja, aus meiner Sicht, ich habe nichts Besseres gefunden, wie man noch weniger Verwaltung machen muss. Okay, Nachteile des Ganzen natürlich auch. Zum einen ist natürlich zu nennen Inversion of Control. Das ist für allen eventbasierten Systemen so, dass quasi die Programmierlogik verdreht wird. Ich kann nicht mal schön hinschreiben, was ich mache, sondern mein Programm wird zerflattert irgendwie. Der Teil steht hier bei dem Händler und der andere ab da steht es dann hier. Und irgendwie, ich gebe auch quasi die Kontrolle über das Programm ab an das Framework. Das Framework lässt mein Programm nachher ablaufen. Und ich sage nur, das ist dieser Logikteil, das ist dieser Logikteil, das ist dieser Logikteil. Das ist unkomfortabel zum Programmieren im Vergleich mit einer synchronen API. Dann, bei wenig Last ist das Ganze nicht optimal. Wenn wenig Last ist, kann natürlich passieren, dass eine Partition leer läuft, weil gerade nichts für sie da ist und die andere hat so eine Queue. Es ist im Allgemeinen möglich, dass es gibt prinzipiell sehr schlechte Worst Cases oder einen sehr schlechten Worst Case, wenn es wirklich blöd läuft und gerade tun alle Kunden, die sich jetzt anmelden, sind gerade Modulo, Anzahl, Partition, alle Null, dann habe ich dort so einen Schwanz und drüben ist nichts los. Aber das ist sehr unwahrscheinlich und ausgelegt ist das Ganze ja auch für hohe Last. Das heißt, im Mittel müsste sich das immer verteilen. Jung fragt, ob man es provozieren kann, dass die eine Partition voll läuft und die andere nicht. Kommt natürlich jetzt auf die Applikation an. Wenn du völlig unautorisiert oder unauthentifiziert irgendwas machen kannst, klar kannst du es provozieren. Wenn du jetzt aber irgendeine Login-Ding-Geschichten hast, dann musst du schon irgendwie einen Flashmob oder so organisieren oder keine Ahnung. Also, weiß nicht. Vielleicht.
Ich denke jetzt halt, was weiß ich, einen Webserver oder mit sowas
implementieren. Also, wenn du einen Webserver machst, dann würdest du zum Beispiel die Session-ID nehmen, um zu partitionieren, okay? Du hast eine andere Session-ID wie er und wie er wie er. Dann meine ich Modulo-Anzahl der Partitionen und wenn ich die Session-IDs zufällig wähle, wird alles gleich verteilt. Fertig. Wenn du jetzt mit gefakten Session-IDs kommst, muss ich das natürlich erkennen und die wegschmeißen. Muss ich eh. Also in dem Fall, glaube ich, kannst du nicht provozieren, dass es. Aber vielleicht geht es, keine Ahnung, irgendwie. Ja, weiß nicht. Weiß nicht. Aber im Unterschied zu. Dann, was hast du dann erreicht? Du hast schon erreicht, dass die Latenz steigt. Von jedem einzelnen Request. Das hast du erreicht. Aber du hast nicht erreicht, wie in einem Fork-Model zum Beispiel, dass die ganze Kiste nichts mehr tut. Weil im Fork-Model schaffst du tatsächlich, dass nichts mehr geht, dass die Latenz quasi ins Unendliche steigt. Das schaffst du hier nicht.
Du triffst vor allen Dingen nur einen Teil deiner Kunden.
Und du triffst nur die Partition. Und ja.
Eine Partition und alle anderen, die eine
Session. Aber DOSen ist immer ein offenes, also ist ein offenes Problem immer noch. Ich meine, außer irgendwie Routen umschalten und so, hat man heutzutage auch nicht viel Gegenmittel, soweit ich weiß, gegen DOS.
Also, du setzt halt die Latte, ab wann die Last zu hoch ist, etwas höher. Aber irgendwie kriegst du jede Maschine dicht, wenn du nur genügend Drauflage hast.
Genau.
Dann ist der Rechner vielleicht nicht ausgelastet, aber das Netz davor dicht, weil du nur 100 Mbit Anbindung hast oder so.
Genau, Shabi meint, irgendwann ist immer aus. Das Wichtige hier ist, dass es sehr viel später aus ist. Wie wenn ich ein Fork-Model oder Threadpool-Model nehme oder so. Mike?
Die jetzige Umsetzung von Write läuft so, dass die Partitionen nur auf einer Maschine verteilt sind.
Ja.
Kannst nicht, wenn jetzt die Last zu groß wird, sagen, ich verteile jetzt eine Partition auf einem Rechner im Cluster.
Kann man, kommt im Ausblick. Im Moment nicht, aber ich habe schon Ideen, wie man das machen kann. Ich sag's jetzt, okay, scheiß auf den Ausblick. Wenn hinter einer Partition ein kompletter Rechner steht, dann ist es ja für die eine Maschine transparent. Sie denkt, ah ja, das könnte die Partition X und schiebt es rüber. Und dort ist eben ein Stück Software, was es eintüdelt und übers Netz auf eine andere Kiste schickt. Und dort passiert es gleich von vorne. Der guckt, ach, hier ist ein Event, wo kürzen hin? Er hat auch 10 Partitionen. Und gibt es halt einer von diesen 10. Und das kann man auch kaskadieren. Nein, Stefan meint, der Zustand müsste drinstecken. Das Wichtige ist Folgendes. Der Zustand ist und bleibt in der Partition. Der geht da nicht weg. Der bleibt da. Das ist der Knackpunkt. Diese Instanz wird immer in dieser Partition gerechnet. Niemals in einer anderen. Immer da. Die bleibt. Daher muss ich ja so wenig synchronisieren. Ich muss nicht gucken, wo ist das Ding jetzt und in die richtige Queue reinstopfen. Das bleibt da immer drin. Okay? Und wenn jetzt quasi ich so eine Kaskade habe, und dann ist der eben diese eine Instanz ist in dem Rechner zweimal rechts, einmal links, in der dritten Partition. Da ist die Instanz. Und da bleibt sie auch. Und das Event findet immer den Weg dorthin. Verstanden? Guckst du ungläubig?
Ich dachte gerade eben, du hättest gesagt, du könntest Events von einer Partition in die andere schicken.
Events, aber nicht.
Events, aber nicht die States, auf die sie wirken.
Ja, richtig, aber in dem Event, der Folgestate benutzt ja möglicherweise Daten vom vorigen weiter. Würde irgendwo beim Programmablauf Sinn machen.
Dann bleibt er in derselben Partition.
Also, wenn ich richtig verstehe. Du hast zwei, ja, wenn du Zwischenergebnisse die machen musst, die sind Teil des Zustandes. Du machst hier nicht nur A oder B oder 1 oder 2, du machst die A oder B, 1 oder 2 und alle Zwischenergebnisse, die du brauchst, die gehören dazu. Okay? Und dann geht's doch. Also Event 1 kommt an, irgendwie findet es den Weg in die Partition, kommt an und der Händler schreibt die Information, die Zusatzinformation in den Zustand mit rein, fertig, und irgendwann später kommt das zweite Event und dann geht's weiter. Nicht? Okay. Haben andere damit auch? Vielleicht liegt es an mir. Keine Ahnung. Tobi?
Ich denke, es wäre etwas anschaulicher, wenn man wüsste, nach welchen Kriterien partitioniert wird. Also sprich, was gehört in einer Partition zusammen?
Okay, ich kann.
Was verteile ich in dem Sinne und nach welchen Kriterien kann ich eventuell wechseln? Also kann eventuell ein teilweise weiß ich auch die Partition wechseln, dass er irgendwann mal wandert.
Also eine Instanz kann nicht wechseln. Punkt. Sie bleibt immer in dieser Partition.
Und eine komplette Instanz ist immer, was weiß ich, einmal für hier, einmal für hier, einmal für hier, vielleicht nochmal.
Okay, ich mach's mal konkreter. Angenommen, du hast einen Webshop. Okay? Dann hast du eine Logik, keine Ahnung. Warenkorb hinzufügen, bezahlen, abbrechen, bla, das gibt ja wieder so eine State-Maschine hin, okay? So, und jetzt hast du einen Kunden, der kommt, jetzt. Dann wird von dieser Klasse von State-Machines eine Instanz erzeugt, die diesen Kunden repräsentiert. Wo befindet sich dieser Kunde in meinem Webshop gerade? Okay? Und die wird dann irgendwo in irgendeine Partition reingeschoben. Welche wird zum Beispiel entschieden an der Session-ID, also an der ID, die den Kunden repräsentiert. Im Allgemeinen an der ID, die den Gegenüber repräsentiert. Okay? Du gibst jedem eine ID, an den man kennst ja wie. Das funktioniert ja das Web, okay? HTTP hat ja keine Zustände, also gibst du ihm eine Session-ID mit und er meldet sich damit wieder. Und du hast bei jedem Request hast du dabei und kannst wieder gucken, aha, jetzt hat er geklickt auf Produkt XY, ist diese Session-ID, okay, bis jetzt weißt du noch gar nichts. Dann guckst du diese Session-ID, in welche Partition gehört die, aha, die schmeißt in die Queue rein. Dann kommt irgendwann der Worker-Thread, nimmt das Event, findet den richtigen Händler, wie erkläre ich gleich, und gibt's den, und der guckt jetzt, ah, okay, alles klar, er hat auf Produkt X geklickt, vorher war er in diesem Zustand, jetzt muss ich irgendwie so reagieren, ich muss es in den Warenkorb tun oder sowas. Und schreibt es dann, merkt sich das, aha, jetzt hat er was im Warenkorb und jetzt hat er es wieder gelöscht und so weiter. Ist es anschaulich jetzt? Verstanden?
Dieser Kunde macht was, dieser Kunde landet auf CPU oder in Partition so und so.
Ja.
Und da bleibt er jetzt, bis er sich auslöscht.
Genau. Solange diese Instanz der State-Maschine existiert, bleibt die dort. Man kann natürlich auch wieder löschen, wenn irgendwann fertig ist, bla. Okay? Andere Möglichkeiten zu partitionieren sind, keine Ahnung, IPs, wenn du irgendwas UDP-basiertes hast, auch über IP oder andere well-known Tokens, diese halt irgendwelche Credentials oder irgendwas. Und es muss halt irgendwas sein, was möglichst sich gut verteilen lässt. Wenn es ein bisschen schief ist, in die eine Partition mal ein bisschen mehr ausgelastet wird, die andere macht nichts, aber im Mittel muss es halt alle immer ausnutzen. Irgendwie hashen über die Menge der State Machines, richtig. Der Instanzen, bitte?
Eine zweite Frage ja? Zu dem, was du vorhin gesagt hast, und zwar, wenn du Konfiskation kriegst.
Ja?
Dass du einerseits jetzt innerhalb eines Rechners hast und verteilst die Partition jetzt, und unterscheidet hier jetzt zwischen der Nachinterpretation und das geht auf der Anpretation. Mhm. Und du sagst jetzt, das machst du auch noch mit Rechnern mehreren.
Ich mache so die Idee, implementiert es noch nicht.
Brauchst du dann nicht eventuell noch eine weitere Hierarchie-Ebene, zum Beispiel noch eine Event-Queue, die dann nochmal unterscheidet zwischen ja, lokalen, nicht lokalen Partition und ganz.
Also, wir können gerne darüber diskutieren nachher. Ich habe so konkret noch keine Antworten. Ich habe die Idee, dass man so auch quasi über mehr Hardware quasi parallel skalieren kann. Aber außer die Idee, das zu kaskadieren, im Detail gibt es noch mehr Probleme. Zum Beispiel, wenn du ein Event hast, was dann quasi von dem Rechner auf den muss, das musst du auch irgendwie hinkriegen. Das ist die Frage, gehst du über die Wurzel wieder oder schickst direkt und so. Das ist noch nicht ausgegoren. Kann ich dir noch nicht antworten darauf. Weiß ich gerade nicht. Können wir aber gerne diskutieren. Also, es gibt auch eine Mailingliste, wer Interesse hat an dem Zeug, subskribiert sich, können wir zusammen was machen, okay? Das ist GPL. Okay, bla bla bla. Okay. Ah gut, Nachteile. Also, genau. Gibt's noch Fragen? Wir können es gerne diskutieren.
Ja? Kann es ja gar nicht sein, dass eine andere den kontaktieren muss. Aber wenn ich zum Beispiel ein Nachrichtensystem habe und ich schicke ihm eine E-Mail,
genau. Das ist exakt dieser Punkt, der als nächstes kommt. Das Ganze ist ausgerichtet auf parallelisierbare Probleme. Wenn ich ein Problem habe, was, wie man so schön sagt, embarrassingly parallel, also das ist so einfach parallelisierbar, wir reden schon gar nicht mehr drüber. Zum Beispiel RSA-Keys knacken oder so ist der Klassiker, weil wirklich jeder Schlüssel völlig unabhängig vom nächsten ist. Wenn ich sowas habe, gibt es solche Fälle nicht, dass ich Partitionen überschreite. Da geht alles, zack, wird verteilt und durchgeprügelt. Aber in solchen Fällen ist es auch eher langweilig, so ein riesen Ding zu machen. Das geht auch dann einfacher. Problematisch wird es halt schon, wenn du jetzt wirklich quasi irgendwie Zusammenhänge noch hast. Zum Beispiel, du hast irgendeinen globalen State. Du musst zum Beispiel, wenn du eine Session-ID vergibst, garantieren, dass sie noch kein anderer gerade nutzt. Da musst du irgendwie gucken in den anderen Partitionen, gibt sie da schon oder gibt sie nicht. Oder musst du vielleicht, okay, das könnte man auch mit einem Prefix machen für die Partition. Was fällt mir noch rein so spontan? Ach, keine Ahnung, immer nur ein Beispiel, nur so ein Prof fällt es einem nicht ein. Also, ihr könnt euch aber vorstellen, es gibt nicht nur Probleme, die einfach so in Häppchen zu schneiden sind. Es gibt eben auch viel Kommunikation untereinander dann. Und in solchen Fällen hast du Events, die tatsächlich die Partition kreuzen. Noch ein Fall übrigens, fällt mir gerade ein. Wenn du zwei Schichten hast oder mehrere Schichten, kann ja jede Schicht anders partitionieren. Zum Beispiel hast du unten hättest du MAC-Adresse als erste Partitionierungsmöglichkeit in der untersten Schicht und oben hast IP und die ist halt, wird halt anders partitioniert. Das heißt, es kann sein, wenn du die Daten hochgibst über die Schichten, dass sie dann die Partition wechseln müssen, bis die ganz oben rausgefallen sind. Das wäre ein anderer Fall. Das wäre ein bisschen anschaulicher. Okay? Ja? Ja, man soll es versuchen, so zu designen, dass es nicht nötig ist, korrekt. Verhindern kannst du nicht immer, glaube ich. Okay, aber ja, sollte man irgendwie vielleicht oben trotzdem über die MAC-Adresse partitionieren oder sowas. Aber den hast du immer die vom Router, wenn du was von draußen kriegst. Dann hast du wieder. Da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das genau macht. Redis hat erstmal ein Framework, was dir das ermöglicht. Im Detail musst du immer dir überlegen, wie du das gut aufziehst. Okay. Also partitionsübergreifende Zustände, wie gesagt, sind etwas problematisch. Ich kann nicht einfach das reinschreiben, ich muss ein Event hinschicken und so, um das zu verändern zu lassen. Und wenn ich Antwort brauche, muss ich aufs Antwort-Event warten und so weiter. Okay, und dann noch ein Problem. Es gibt sehr viele Stellen, wo synchronisiert wird, wo du es gar nicht ahnst. Der Klassiker ist die Freispeicherverwaltung. Google hat mit seinem Memory Allocator gezeigt, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, wie viel man da rausholen kann, wenn man nicht einfach bei jedem Malloc und bei jedem Free einen Mutext nimmt, um quasi aus dem großen Pool sich ein Häppchen rauszunehmen. Und das ist echt ein Problem, man glaubt gar nicht, wo überall synchronisiert wird. Und das kostet natürlich jedes Mal Zeit, wenn ich auf so einen Mutext drauflaufe, werden dann in den Bus gelockt und die Caches geflasht und alles nötig und der Thread wartet und eigentlich ist es völlig unnötig. Da muss man aufpassen und zum Beispiel, wie gesagt, den Google Allocator verwenden, der einfach viel, viel weniger Mutext. Oder man macht folgendes, man hat zum Beispiel eine Freispeicherverwaltung pro Partition bitte. Dass man sagt, okay, den ganzen RAM, den ich habe, den schneide ich jetzt in vier Häppchen und jeder einzelne wurschtelt vor sich hin, ohne Rücksicht auf die anderen. Dann hast du den Nachteil, drüben gäbe es noch was frei, aber ich muss sagen, out of memory. Aber könnte man auch so machen, dann hast du dieses Synchronisationsproblem nicht mehr. Okay. Kommen wir mal zum Beispiel, dass das Ganze ein bisschen konkreter wird, okay? Oder gibt es Fragen bis jetzt? Okay, wunderbar. Gut, ein sehr primitiver Zugriffszähler, okay? Die Kommunikation mache ich über UDP. Als Eingabe gebe ich eben die Session-ID an und als Ausgabe den aktuellen Zähler und ich tue quasi beim Zugriff den Zähler immer um 1 erhöhen. Völlig primitiv mal, okay? Gar nicht so großartig, aber damit kann man schon die relevanten Dinge alle zeigen. So sieht so ein Beispiel, eine Session aus quasi. Das Ganze, das Beispiel funktioniert auch schon, habe ich implementiert, ist auf der Projektseite zu finden. Kann ich den Server bauen, starten und dann passiert halt das. Ich gebe hier Session-IDs an und der sagt mir, wie oft ich die schon angegeben habe. Okay, nicht besonders spannend, aber dafür schön einfach. Okay, als erstes definiere ich den Zustand. Was macht den Zustand aus meiner State Machine? In dem Fall ist es nur ein Counter. Okay? Fertig. Als nächstes definiere ich den Datenteil meiner Ereignisse. Also was steckt in so einem Ereignis drin an Informationen? Ich habe hier zwei Dinge. Zum einen die Socket-Adresse. Die kapselt quasi so ein UDP-Socket-Adressinformation, also IP-Port-Paar. Okay? Diese Toolbox, wo ich da verwende, ist ein anderes Projekt von uns. Die gibt es auch hier zu finden. Und es ist im Wesentlichen ist eine Erweiterung der Lib-Standard C++ um die Dinge, die unserer Meinung nach dort fehlen. Okay, ich habe also den Absender und habe den Inhalt des Pakets in dem Fall als String, damit das Ganze einfach zu handhaben ist. Okay, angenommen, ich habe ein ASCII-Protokoll. Okay, also definiere ich so, das ist der Inhalt eines Ereignisses. Gut. Als nächstes definiere ich den Handler. So, das mache ich mit einem Funktor. Funktor sind in C++ Klassen, die den Call Operator implementieren. Also, was kriegt der Call Operator? Der kriegt das Ereignis, den Datenteil des Ereignisses und den dazugehörigen State. Und jetzt kann ich darauf arbeiten. Das ist das, was ich als Programmierer schreibe. Okay, ich habe den State und mache jetzt quasi den Counter plus plus. Damit habe ich den State jetzt verändert. Und als nächstes schicke ich irgendwie die Antwort, die I.O. gemacht wird, zeige ich nachher noch. Irgendwie anhand von Data Sender weiß ich, an wen die Antwort gehen muss. Doch, das wird über Events gemacht, gleich nachher, aber irgendwie muss jetzt auslösen. Du musst das Event auslösen, um die I.O. zu machen. Aber korrekt, ich darf nicht einfach auf den Socket schreiben. Ich meine, das Problem ist, ich kann es schon, aber dann verliere ich halt Performance. Das überprüft auch keiner. Vielleicht könnte man da sich noch was überlegen, wie man da dem Programmierer helfen kann, wo es blockiert, obwohl er das nicht meint. Okay. So, jetzt ist die Frage, woher weiß die Laufzeit, wenn sie jetzt so ein Paket bekommt, was der dazugehörige State ist? Weil der Händler bekommt hier alles geliefert. Ich muss mich um nichts kümmern. Der kriegt alles. Aber woher weiß es die Laufzeit? Wie komme ich jetzt von dem Datum auf den Zustand? Und da kommt der sogenannte Schlüssel ins Spiel. Zu jedem Ereignis gehört ein Schlüssel. Zum Beispiel die Session-ID. Wo man in der Session zum Beispiel. Und dieser Schlüssel wird zur Partitionierung verwendet. Und jeder Schlüssel gehört zu genau einer Instanz. Okay, das heißt, ich habe jetzt quasi so ein Datum, kriege dann den Schlüssel raus, der dazugehört, und finde dann in der Implementierung über eine Hashmap die dazugehörige Instanz und kann sie dann liefern. In diesem einfachen Beispiel nehme ich mal 8-Bit vorzeichenlos als Session-ID. SID soll für Session-ID stehen. Okay. Und wie komme ich jetzt von dem Ereignis zum Schlüssel? Na, ganz einfach, ich gebe einen Funktor an, den nenne ich GetKey. Der Call Operator bekommt das Datum und soll die Session-ID zurückliefern und macht in dem Fall eine String-Konvertierung. Vom String nimmt halt quasi diesen String aus Data Content und macht daraus eine Session-ID, also eine Zahl. Okay? Und das gebe ich zurück. Das ist der Funktor, der zu einem gegebenen Datum den dazugehörigen Schlüssel rausfindet. Okay? Entschuldigung. Soweit so gut. Was ist jetzt aber, wenn ich, in meinem Beispiel habe ich ja einfach mal kurz Session-ID 23 angegeben. Ich habe die ja gar nirgends registriert vorher, die gibt es jetzt oder sowas. Was passiert, wenn die Laufzeit quasi hier eine Session-ID zurückbekommt, zu der sie keinen Zustand kennt? Da muss ich ja den Zustand jetzt irgendwie anlegen. Und das mache ich mit dieser State Factory. Das ist wieder ein Funktor, der bekommt das Datum und soll dazu den neuen State liefern. In dem Fall lege ich den State einfach an, da müssen keine keine Informationen aus dem Datum reinfließen. Im Allgemeinen aber kann sein, da irgendwelche Credentials muss ich mir merken oder irgendwelche Adressdaten, Kundeninformationen, bla bla bla. Deswegen bekommt er das Datum. In diesem Beispiel brauche ich das aber nicht. Ich lege einfach nur ein State an. So. Okay. Jetzt habe ich die einzelnen Komponenten. Und jetzt ist die Frage, wie das Ganze jetzt zusammenspielt. Was muss ich jetzt machen, damit die Laufzeit wirklich weiß, was zusammengehört? Und ich habe eben, wie gesagt, versucht, trotz C++ eine komfortable Notation hinzukriegen. An manchen Ecken und Enden ist es leider nicht ganz gelungen, wegen irgendwelchen Spezialeigenschaften der Sprache, wieder wo die Sprache nicht orthogonal ist. Findet man natürlich immer erst, wenn man es fast fertig hat und so. Aber im Großen und Ganzen ist es einheitlich. Und ich mache das Ganze, indem ich Typen deklariere. Genauer gesagt, indem ich Templates instanziere. Wie funktioniert das? Für den Key. Für den Key ist noch ziemlich trivial. Ich sage write:// key, das ist ein Template aus write. Sag ihm, ich will diesen Typ Session-ID, was ja ein 8-Bit-Integer war, verwenden als write-key. Ich nenne diesen neuen Typ einfach write-key. Okay, und mach das mit einem TypeDef. So. Hier gebe ich über die Partitionierung nichts an. Der Default ist, eine Gleichverteilung mit Modulo Anzahl der Partitionen zu machen. Okay? Das ist noch recht einfach, das Beispiel. So, den State. Für den State, ich hoffe, die Schreibweise könnt ihr erkennen. Ich habe es versucht, so ein bisschen auseinanderzuziehen. Also, ich gebe an, welches State-Typ, das war das allererste mit diesem Int-Counter drin, dieses Struct, und welcher Key dazu gehört. Nämlich der Write-Key. Der ist schon quasi angereichert mit Write-Informationen. Also, die Idee ist immer, ich habe die Basistypen vom Benutzer, die User-Typen, und tue die jetzt über solche Type-Defs anreichern mit Funktoren und sonstigen Optionen, die ich eben für die Laufzeit brauche. Okay? Das eine heißt halt State und das andere heißt halt Write State. So ist quasi Terminologie ja nicht durchgängig bei mir, aber du kannst ja nennen, wie du willst als Programmierer. Okay, also ich gebe den State an und sage, welcher Key dazu gehört. Damit habe ich meinen Write State definiert. Für die Daten sage ich meinen Datentyp, das war der mit dem Sockadder und mit dem Content. Und welcher Key? Und hier gebe ich schon einen Funktor an, getKey. Wie komme ich von dem Datum auf den Schlüssel? Das löst ja dieser Funktor. Und das Ding nenne ich dann halt RyanData. So, und jetzt baue ich das alles zusammen zu einer Message. Ich sage, okay, hör mal zu, dieses Datum, dieses State, dieser Händler und dieses State Factory, die zusammen bilden diese Nachricht. Okay? Und jetzt habe ich alle Informationen beieinander. Ich habe hier nochmal eine Übersicht, wie das alles zusammenspielt. Was, wo, welche Informationen wo reingesteckt werden. Und man sieht hier, dass der Key vermittelt zwischen den Daten und den States. Das ist nämlich der, der in beiden drin steckt. Der macht die Vermittlung, okay? Ansonsten habe ich hier zwei Funktoren, getKey und StateFactory. Die StateFactory eben für die Message, falls ich gerade kein State habe, wie lege ich einen an, die Information? Und der getKey eben die Frage, wie finde ich zu einem Datum den passenden Schlüssel? Und alles andere sind State, SID, Data und, Entschuldigung, Händler habe ich gerade vergessen, also die drei sind benutzerdefinierte Typen. State sagt, was gehört zum Zustand, Data sagt, wie sieht so ein Event inhaltlich aus. Und der Händler, das ist der, der die Transition für diese eine Nachricht macht. Okay? Ich kann jetzt, wenn ich noch eine andere Nachricht hätte, bleibt meistens der State und der Key dieselbe. Ich kann einen neuen Data definieren, einen neuen Händler und die wieder zusammenschweißen zu einer zweiten Nachricht. Und so kann ich jetzt Nachricht für Nachricht für Nachricht, die ist, aus denen mein System besteht, zusammenstecken. Okay? Fragen? Unglaubliches Gucken? Ihr könnt gerne, wie gesagt, das... Ja? Okay. Okay, und jetzt, wie erzeuge ich ein Ereignis? Ganz einfach, ich nehme diesen letzten Typ, den ich zusammengesteckt habe und sage emit, neues Ereignis auslesen und stecke den Datenteil rein. In dem Fall so ein Data, wo ich den Sender und den Content halt von irgendwo gerade habe. Zum Beispiel, ich habe ihn gerade vom Socket gelesen. Und stecke jetzt quasi die Sendinformation und den Inhalt rein und sage emit. Fertig. Und was passiert jetzt? Dieses emit macht folgendes. Er erzeugt so ein Ereignis. Gibt das Ereignis dem Scheduler. Der Scheduler guckt da drauf und versucht dann rauszufinden, was der Key ist, indem er diesen getKey-Funktor ruft. Dann kriegt er den Key. Und dann guckt er, welche Partition das gehört. Das macht, indem er diese Partitionierungsfunktion, wo ich in diesem Beispiel den Default genommen habe, aufruft und sagt, ja, das ist die Partition. Und dann schmeißt es bei dem Worker, bei der Partition in die Queue rein. Fertig. Und der Worker nimmt es dann irgendwann und ruft dann einfach den Händler direkt. Und woher kennt er den Händler? Naja, die Typen sind ja, also der Händler steckt ja da drin, der Typinformation hier. Der Händler ist ja Teil des Write-Message-Typs. Und dann rufe ich einfach, dann legt er einfach von diesem Händler Funktor eine Instanz an und ruft sie. Fertig. Okay. Fragen bis hierher? Gut, dann mal die I.O. Wie mache ich die I.O.? Im Allgemeinen ist es so, dass I.O. künstliche Zustände erzeugt. Wenn ich eigentlich schreiben möchte, falls ich auf ein Event A reagieren will, führe ich Aktion X aus, dann schreibe ich auf die Festplatte zum Beispiel, führe dann Aktion Y aus und gehe dann in den Zustand 2. Wenn ich das eigentlich schreiben will, muss ich jetzt, um diesen Schreibzugriff zu entkoppeln, stattdessen das hier machen. Ich muss eine Aktion X ausführen, sage dann Write Start, ich stoße es an, dass es passiert und gehe dann in den Pending-Zustand und warte jetzt. Und irgendwann kommt das Ereignis, dass das Schreiben fertig ist, erledigt ist, kann dann die Aktion Y ausführen und kann dann in meinen State 2 gehen. So macht man ja auch, okay? Überall, wo ein Write stehen würde, muss ich so einen künstlichen Zustand zwischen rein malen. Oder Read oder irgendein blockierender Zugriff. Okay. Das Write Start würde dann quasi gegenüber dem Betriebssystem sagen, ich würde jetzt gern schreiben, mach mal, melde dich, wenn du fertig bist. Und das Betriebssystem sagt dann irgendwann, Write Done. Und in der Zeit macht der Worker halt irgendwas anderes, arbeitet auf anderen Events. Genau. So, wie sieht es jetzt aber aus? Der Support für asynchrone I.O. ist leider richtig mies. POSIX hat da so ein paar Sachen, I.O. Write und Read und so weiter. Aber die Frage, das Problem bei diesen ist immer, wie kriege ich mitgeteilt, dass es erledigt ist. Eine Möglichkeit ist Pollen. Ganz prima, will man nicht haben. Also ständig nachfragen, bist du fertig? Nö, bist du fertig? Nö, bist du fertig? Nö, bist du fertig? Ja, okay. Eine andere Möglichkeit ist, sich ein Signal schicken zu lassen. Ganz toll, Signale und Multithread-Programme harmonieren super miteinander. Wer das mal gemacht hat, weiß, um was ich spreche. Also das ist auch nicht so wirklich. Außerdem jedes Mal, bei jedem Schreibzugriff, durch ein Signal nachher irgendwie unterbrochen zu werden, das performt auch nicht wirklich. Signal ist nämlich nicht dafür ausgelegt, dass man da 20.000 Stück pro Sekunde auslöst. Die dritte Möglichkeit war, dass eine Callback-Funktion von mir gerufen wird, aber dazu wird jedes Mal ein neuer Thread erzeugt. Auch nicht so toll. Und auch die Implementierungen, ich habe mir mal eine davon angeguckt für die Linux-Plattform, die machen einfach ganz einfach Folgendes, die tun oben so, als ob sie asynchron könnten, erzeugen dann unten Threads und machen gegenüber dem Betriebssystem synchron. Ganz toll. Das geht voll, das macht mir mein ganzes Konzept mit Partitionierung und Thread wird nicht unterbrochen, völlig kaputt. Okay, schade, dann machen wir es halt selber. Also, wie mache ich das Ganze? Ich mache halt blockieren die I.O. Ah ja, übrigens habe ich vergessen. Open kann man gar nicht asynchron machen. Also wenn ich eine Datei öffnen will, gibt es gar nicht asynchron in POSIX. Aber auch das kann blockieren, weil da muss ich auf die Festplatte, ins Verzeichnis reingucken und so weiter. Okay. Also gut, bringt alles nichts. Machen wir es halt selber. Ich mache eigene blockierende Threads. Und zwar mache ich pro I.O.-Ressource einen, der die bedient. Diese Threads sind gegenüber den anderen Worker-Threads eben so ausgelegt, dass sie wenig CPU machen und meistens eigentlich nur warten. Sie kriegen was, schreiben es rein, warten bis erledigt ist. Nehmen das nächste, schreiben rein, warten bis erledigt ist. Das heißt, die nutzen die CPU ganz, ganz wenig, auf der sie laufen. Und deswegen ist es sinnvoll, eine CPU aus dem ganzen System zu reservieren für solche Threads. Alle IO-Threads auf dieser CPU laufen zu lassen. Die stören sich gegenseitig kaum, weil sie die CPU auch kaum nutzen. Okay, also in meinem Beispiel die Eingabe, das Lesen aus dem Socket. Das mache ich völlig unabhängig von Write. Write interessiert sich wenig darüber, wo die initialen Events herkommen. Write bietet ja quasi Partition an. Partition ist ab Event Queue Efforts. Und das erste Stückchen aus dem Socket lesen geht am Write vorbei. Ich mache einfach einen Thread. Der Thread tut in seiner Run-Methode blockieren von dem Socket lesen und tut jedes Mal über Emit so eine Nachricht erzeugen. Das war's, mehr macht er nicht. Okay, beim Schreiben sieht es anders aus. Beim Schreiben verwende ich Write, weil Schreiben ist durchaus so, dass ich eine Queue habe, die ich abarbeiten muss. Irgendjemand sagt, das muss geschrieben werden und das und das und das und das und das, aber so schnell kann ich gerade gar nicht. Ich muss ja warten da unten. Deswegen habe ich eine Queue und ich baue einen eigenen Thread und ich baue die Synchronisation und dann nehme ich gerade Riot, weil der hat es gerade zufällig fertig alles. Und das Ganze macht man dann eben über spezielle Partitionen, ich nenne die blockierende Partition. Das ist quasi ein getrennter Namensraum für Partitionen, die werden auch durchnummeriert, aber die sind eben markiert als dessen blockierende. Und darin dürfen Threads laufen, die blockieren, nämlich diese IO-Threads. Und der Händler von diesem Beispiel, der schreibt einfach auf den Socket. Und sobald es erledigt ist, nimmt das nächste und schreibt es wieder. Und wenn es erledigt ist, nimmt das nächste und schreibt es wieder. Okay. Ich könnte jetzt quasi für das Ereignis, dieses Paket muss auf den Socket geschrieben werden, könnte ich jetzt so eine Message mir wieder zusammenstecken wie vorher. Allerdings ist es hier ein bisschen komisch, weil ich habe eigentlich gar kein State. Das eine Paket hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ganz unten in meinem Software-Layer, wo ich nur noch Pakete verschicke, interessiert mich der Zusammenhang zwischen Paketen gar nicht. Ich muss mir nichts merken zwischen Paketen. Und ich muss nur noch rausschicken, mehr muss ich ja nicht mehr machen. Und deswegen habe ich, also das ist der eine Grund, der andere Grund, um euch zu illustrieren, habe ich quasi eine eigene Nachrichtenklasse gemacht und verwende dazu die Low-Level-API von Riot. Und die zeige ich euch jetzt. Für Riot sind alle Event-Jobs. Riot-Job, okay? Und auch dieses Riot-Message, was ich ja vorher gezeigt habe, leitet von Riot-Job ab und macht ein bisschen Magic. Wie States rauskruscheln und richtigen Händler und rufen und so weiter. Okay, und jetzt mache ich mal einfach einen eigenen Event-Typ. Also ich sage Class Packet, Public, leitet ab von Job. So, Job hat im Wesentlichen zwei Funktionen. Die eine heißt Pre-Dispatch, die andere heißt Post-Dispatch. Die Pre-Dispatch wird gerufen, sobald dieses Event dem Scheduler gegeben wird, um zu entscheiden, welche Partition gehört es denn. Result, in dem Result steckt drin die Information, soll überhaupt dispatched werden. Es gibt Situationen, wo es einem Nachhinein einfällt, man will den Job doch nicht. Okay, müsst ihr mir mal glauben, ich kann euch nachher ein Beispiel nennen. Soll überhaupt dispatched werden und wenn ja, wohin? In welcher Partition gehört das Ding? Das ist die Information, die der Scheduler wissen muss. Und dieses Pre-Dispatch wird auch in dem Thread gerufen von dem Worker, der das Event erzeugt hat. Oder von dem Thread, der das erzeugt hat. Direkt, okay? Das macht sofort, der Scheduler macht sofort den Call in dem Thread vom Erzeuger. Das Post-Dispatch wird jetzt nachher gerufen von dem Worker, sobald er es aus der Queue rausholt und guckt, was ist denn das für ein Ding? Okay, wir müssen es behandeln. Und dann sagt er zu dem Job, behandel dich. Mach mal, du darfst jetzt. Und der Job muss jetzt wissen, was zu tun ist. Bei Riot Message ist das Post-Dispatch eben so implementiert, dass der richtige State aus der Map rausgegruschtelt wird und der Händler gerufen wird. Ja? Ja, die sind virtual, aber du musst nicht hinschreiben. Ja, sie sind virtual, leiten von Job ab, du musst nicht hinschreiben. Okay, und jetzt mache ich mal einfach einen eigenen Event-Typ. Also ich sage Class Packet, Public, leitet ab von Job. So, Job hat im Wesentlichen zwei Funktionen. Die eine heißt Pre-Dispatch, die andere heißt Post-Dispatch. Die Pre-Dispatch wird gerufen, sobald dieses Event dem Scheduler gegeben wird, um zu entscheiden, welche Partition gehört es denn. Result, in dem Result steckt drin die Information, soll überhaupt dispatched werden? Es gibt Situationen, wo es einem Nachhinein einfällt, man will den Job doch nicht. Okay, müsst ihr mir mal glauben, ich kann euch nachher ein Beispiel nennen. Soll überhaupt dispatched werden und wenn ja, wohin? In welcher Partition gehört das Ding? Das ist die Information, die der Scheduler wissen muss. Und dieses Pre-Dispatch wird auch in dem Thread gerufen von dem Worker, der das Event erzeugt hat. Oder von dem Thread, der das erzeugt hat. Direkt, okay? Das macht sofort, der Scheduler macht sofort den Call in dem Thread vom Erzeuger. Das Post-Dispatch wird jetzt nachher gerufen von dem Worker, sobald er es aus der Queue rausholt und guckt, was ist denn das für ein Ding? Okay, wir müssen es behandeln. Und dann sagt er zu dem Job, behandel dich. Mach mal, du darfst jetzt. Und der Job muss jetzt wissen, was zu tun ist. Bei Riot Message ist das Post-Dispatch eben so implementiert, dass der richtige State aus der Map rausgekruschtelt wird und der Händler gerufen wird. Ja? Ja, die sind virtual, aber du musst nicht hinschreiben. Ja, sie sind virtual, leiten von Job ab, du musst nicht hinschreiben. Ja, die sind virtual, aber du musst nicht hinschreiben. Ja, sie sind virtual, leiten von Job ab, du musst nicht hinschreiben. Gut, mit Pädagogik hatte ich es noch nie so. Ja, es ist ein Virtual. Genau. Okay, und dann, aus was besteht so ein Packet? Naja, aus zwei Informationen, wohin und was. Was muss ich wohin schicken? Okay, also, wie ist Pre-Dispatch implementiert? Pre-Dispatch ist total billig implementiert. Return, Write-Partition und irgendeine konfigurierbare Partitionsnummer. Irgendwie Man muss halt am besten über das Bildsystem sicherstellen, dass alle, die blockierende Partition verwenden, eben eine eigene haben. Und deswegen brauchst du halt irgendeine Nummernkreisverwaltung und da ploppt halt dieses Makro dabei raus zum Beispiel. Okay? Und dann sage ich, okay, das muss in die Partition. True steht für blockierend. Das ist eine blockierende Partition. Wenn ich das weglasse, dann geht es in die falsche, nämlich in die nicht blockierende mit der gleichen Nummer. Okay, und der Default ist, man soll es dispatchen, deswegen gebe ich hier nur eine Partition zurück und daraus wird ein Result mit ja dispatchen. Okay, sehr billig. Hier ist die statische, an dieser Stelle wird diese statische Verteilung gemacht. Für die blockierenden, also die Events mit blockierenden Händlern. Wenn ich quasi mehrere Sockets habe, über die ich gleichzeitig rausschreiben kann, angenommen ich habe 30 Netzwerkkarten in meinem Rechner drin, dann habe ich halt 30 solcher Partitionen und muss jetzt hier wieder anhand zum Beispiel der Empfängeradresse irgendwie einen Key mir machen und den Modulo 30 und dann entscheiden, auf welche Partition es jetzt gehen soll, damit es wieder gleichmäßig auf alle verteilt wird. Also das gleiche Spielchen wieder. Okay. So, und Post-Dispatch ist total billig, wenn es heißt, okay, jetzt darfst, jetzt bist dran, dann schicke ich es halt über den Socket. Socket ist halt irgendwie ein Socket-Objekt, ist schon mal legal, irgendwo habe ich das halt. Nimm die Daten und die Größe und den Empfänger und tschüss. So, Return True sagt jetzt, diesen Job kann man jetzt löschen. Die Laufzeitumgebung tut, wenn sie True zurückgibt, diesen Job löschen. Manchmal will man das nicht. Manchmal will man den Job gerade behalten, wie er ist, und ihn gleich nochmal behandeln lassen, das Job-Objekt. Weil ich zum Beispiel nur hier was verändere und es dann neu behandeln lasse oder sowas. Das verhindert halt, dass ich umkopieren muss. Deswegen gibt es hier diese Möglichkeit zu sagen, Finger weg, ich habe das Ding jemand anderem gegeben. Oder, auch ein Beispiel, ich habe einen Netzwerkstack, den habe ich komplett mit Write implementiert. Und oben läuft dann irgendwie eine GUI, irgendwas anderes, was mit Write nichts zu tun hat. Und irgendwann ploppen ja die Teile auch ganz oben raus. Und dann kann es sein, ich gebe den ganzen Job hoch, kommt darauf an, wie die Schnittstelle aussieht. Und dann sage ich, Finger weg, Write, ich kümmere mich um das Objekt. Finger weg. Okay, das macht dieser Return Value. Okay, und wie kann ich so ein Ereignis absetzen? Ich hole mir vom Scheduler die Instanz und sage Add Job und pack das Ding rein. Fertig. Und diese von Write Message, die Emit-Funktion, macht genau das. Okay, das war jetzt die Low-Level API. Und Write Message ist darüber schon eine Abstraktion mit State-Verwaltung. Okay. Wie bringe ich das Ganze zum Laufen? Ist eigentlich nicht so schwer. Ich sage write init, sage ihm, wie viele Partitionen es gibt und wie viele blockierende Partitionen es gibt. Dann legt er die ganzen Threads an und so weiter. Und das war's. Und dann sage ich start. Und dann läuft quasi diese Main Loop, wenn man so will. Das war's, mehr mache ich nicht. Bitte? Ja, es kann nur ein Write geben, das ist sinnvoll. Warum solltest du mehrere? Bitte? Ja. Wenn du quasi mehrere Teile der Applikation hast, die jeweils mit Write implementiert sind, dann schmilzt sie doch zusammen. Wo ist das Problem? Die können sich doch die Partition teilen. Müssen sie ja de facto eh sich die CPU teilen. Es macht keinen Sinn, in einer Applikation mehrere, eigentlich macht es auch keinen Sinn, auf einer Hardware mehrere Write-Instanzen zu haben. Write hat ja diesen Absolutheitsanspruch, weil es ja über diese CPU verfügen will. Sagen will, die wird immer ausgelastet. Okay? Gut, das war's. Okay, das. Dann, wenn es zwei Applikationen gäbe, die beide Write machen, dann wurschtelt das Betriebssystem das halt irgendwie zusammen. Meine, das funktioniert alles, es wird halt langsamer, weil meine Annahmen nicht mehr passen, dass der nie unterbrochen wird und so weiter und so weiter. Aber es funktioniert. Das Betriebssystem abstrahiert es ja für dich. Das funktioniert ja weiterhin. Bitte, Schabi?
Server reinpacken. Du könntest jetzt zum Beispiel einen Webserver und einen IP-Server und einen Compute-Server im selben Binary laufen lassen?
Ja, kannst du, verlierst schon. Aber Shabi meint, man könnte auch die Binaries quasi zusammenschreiben, dass ein Binary draus wird. Problem hast, du verlierst Dinge, die dir eigentlich wichtig waren, wie zum Beispiel Speicherschutz und so weiter. Ja. Das ist eigentlich nicht so, das wollen wir, weiß nicht. Gut, aber man kann, klar. Also Write ist egal, was die Händler machen. Du kannst quasi in eine Applikation schreiben, die gleichzeitig Web- und IRC-Server ist. Dann ist es halt so. Okay. Aber da gibt es keinen Support, irgendwie automatisches Merge-Zeugs oder so. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Weil wie gesagt, ich glaube, das Ziel ist eher, eine dedizierte Hardware zu haben, wo genau diese Anwendung läuft und die Hardware aufs Äußerste ausreizt. Okay. Features. Was kann Riot noch? Ja? Bitte? Nein, Kaffee kochen kann es nicht. Bitte?
Wenn du Riot dann sofort erwartet hast, dass du das in Cluster laufen lassen kannst, wäre es im Prinzip eigentlich ganz schick, wenn so, wenn so eine Riot-Partition oder eine Riot-Instanz insofern generisch wäre, als dass die im Prinzip ja quasi Agenten, also Riot-Applikationen aufnehmen kann oder abgeben kann, dass der als Partition also dann in so einem Riot-Cluster migrieren können, solche Geschichten.
Pui.
Ganz schick, wenn Riot insofern generischer wäre.
Okay, Mike. Mike schlägt vor, so eine Art Write Application Server zu haben, wo man Write-fähige Anwendungen reinschmeißen kann und die dann da drin. Okay, keine Ahnung, habe ich noch keine Gedanken gemacht. Muss man überlegen, ob man das überhaupt noch hinkriegt, weil es ist doch durch C++ ist das Ganze halt recht statisch. Aber auch das Statische bringt gleichzeitig die Geschwindigkeit mit sich. Ich weiß gerade nicht. Also mit C++ glaube ich nicht, dass es geht, weil die Sprache dazu, oder nicht, es geht schon irgendwie, aber nicht so, wie man will, also nicht so, dass man es will. Mit anderen Sprachen, ich weiß nicht, im Prinzip kann ich dieses Write, diese Idee auch mit Java umsetzen. Da ist halt nur nichts C++-Spezifisches drin, außer halt, dass dieses Framework halt für C++ ist, aber die Idee zu partitionieren und so weiter, die kannst du in beliebigen Sprachen natürlich machen. Und wenn du das in Java hättest, bist du ein bisschen flexibler, könnte man vielleicht so eine Art Write-Application-Server damit machen. Können wir mal, ja, gerne drüber diskutieren. Okay.
Ich finde es ganz schick, wenn du so einen Write-Server oder einen Write-Cam-Server als generische, ja, als Execution-Host hättest, den du dann wirklich.
Und dann noch, und dann hat er noch einen ganzen Cluster unter seinen Fittichen.
Genau, ja. Dann kannst du das Event direkt klar machen, mach alles schon effizienter und kannst du dann durch Cluster übergeben, Load-Balancen, dynamisch auch so Laufzeit und so weiter und so fort. Sehr schick.
Ja, hätte ich schon Bock. Erlang macht meiner Meinung nach ein bisschen was. Erlang hat zwei Probleme meiner Meinung nach. Das eine ist, die Sprache ist funktional. Das ist einfach in manchen, also ihr kennt meine Einstellung zu funktionalen Programmiersprachen, super, macht Spaß. Aber manche Probleme lassen sich einfach überhaupt nicht funktional gut beschreiben. Und ich bin gezwungen, sie da rein zu pressen. Genauso wie manche Probleme elegant funktional zu formulieren sind, sind manche halt gar nicht elegant drin zu formulieren. Und deswegen, das ist für mich der Grund, Erlang, Haskell, das sind alle, ja.
Ja, also das mit dem Funktional gebe ich dir völlig recht. Was halt schick ist bei Erlang, war schon im Prinzip nicht nur State Machines, obwohl das ist eigentlich kein Grund.
Ich glaube, Erlang könnte man könnte Erlang implementieren mit Riot.
Nicht unbedingt, vielleicht andersrum. Ich glaube, andersrum würde es weitergehen. Weil Erlang benutzt dieses Konzept von Google Threads.
Ja.
Und du benutzt im Prinzip das Konzept von State Machines. Beide laufen eventbasiert und beide werden dann durch Scheduling gemanagt, damit das alles effiziente Ressourcen ausnutzt. Aber State Machines lassen sich eher auf Pico-Threads implementieren als Pico-Threads auf State Machines. Na gut, so beides wahrscheinlich gegen beide Richtungen.
Also es kommt im Ausblick, aber ich kreise vorweg. Meiner Meinung nach müsste Folgendes gemacht werden. Das Betriebssystem und die Applikation müssen ausschließlich eventbasiert, also asynchron arbeiten. Und die Abstraktion, dass das Ganze synchron aussieht, die gehört meiner Meinung nach in die Programmiersprache. So will ich es eigentlich. Ich will schreiben können. Jetzt lesen, dann schreiben, dann das, dann das. Ich will diese Inversion of Control nicht. Ich will es schön schreiben können. Das ist komfortabel. Aber die Programmiersprache, der Compiler, die Laufzeit mit Betriebssystem, die müssen es ausschließlich asynchron abwickeln, weil das ist schnell. Und meiner Meinung nach macht Erlang diesen Fehler, dass du eben auch den gleichen Fehler, den Riot leider hat, weil ich keine neue Programmiersprache erfunden habe, sondern eben nur ein Framework gemacht habe, dass eben der Benutzer gezwungen wird, diese State Machines durchgängig zu machen.
Ich glaube, das ist gerade der Punkt, wo Erlang die Pico-Threads anführt, weil du kannst schon Erlang in deinen,
okay.
In deinen Programmen auch blockieren, dein Ohr machen zum Beispiel. Macht überhaupt nichts aus, weil wenn es. Weil wenn irgendwo ein Ausführungskontext blockiert wird, dann kommt da ein Ende von der Event-Queue hinten ran und wenn die Event-Queue fertig ist, dann kommt der irgendwann wieder mal her und guckt, ja, blockiert es immer noch, ja, dann kommt sogar ans Ende von der Event-Queue.
Okay, also Mike meint, diese Pico-Threads seien sowas schon.
Genau, du kannst innerhalb eines Pico-Threads kannst du ganz normal linear programmieren.
Okay.
Keine Inversion of Control.
Okay.
Und wenn es blockiert, dann gibt es halt sogar den Scheduler und der Scheduler macht halt eine Zeit lang irgendwelche anderen Sachen und irgendwann kommt der schon wieder zurück und babbelt der schon wieder nach oben im Scheduler und dann wird er guckt, ja, blockiert es noch. Ja, nein.
Interessant.
Also das ist genau der Punkt, wo Pico-Threads schöner sind als Stack Machines.
Okay, dann muss ich zugeben, dass ich das nicht weiß. Ich dachte, ich habe mir Erlang eigentlich angeguckt, bin aber über das nicht gestolpert. Ist das neu?
Beschissen an Erlang, weil es funktional ist, deswegen sieht es kein Mensch, weil es halt
blitzt. Ah, okay. Okay, keine Ahnung. Okay, dann muss ich mir das nochmal genau angucken. Wie effizient ist Erlang? Ist ernsthaft gemeint.
Guck auf der Schaut auf, das ist voll scheiße.
Scheiße. Ah, genau. Okay, ich weiß nicht. Das heißt gar nichts. Also, ja, es gibt Alioth. Ich habe die URL vergessen. Bitte? The Programming Dingens Game. Wie heißt das? Benchmark. Programming Benchmark Game heißt das. Das ist eine Seite im Netz. Da gibt es halt so eine Liste von Problemen. Und wenn man in der Sprache meint, man ist besonders toll, kann man diese Probleme eben implementieren in der Sprache. Und dann wird es dort hochgeladen, die Software, und ausgeführt. Und dann wird gemessen, wie lange hat es gebraucht, wie viel RAM-Memory hat es gebraucht und wie groß ist der Bytecode dazu. Und so leid es mir tut, ich habe es ja auch nicht gern, aber es ist leider so, C, C++ sind ganz oben, was die Speed betrifft und was den RAM-Verbrauch betrifft und alle anderen dümpeln halt irgendwo rum. Das ist halt einfach, wenn du halt 20-30% weniger Kunden pro Hardware abwickeln kannst, dann ist das halt schon ein Argument. Uli meint gerade, Fefe hat auch so ein Game. Warum auch immer, was macht der anders?
Er schreibt
seine Textdatei, schön grafisch auf. Ah, okay, er schreibt seine Textdatei. Okay, das ist natürlich revolutionär. Okay, das Einzige, wo die High-Level-Sprachen besser sind, ist in der Bytecode-Größe. Aber ach, wo ich wundere, die sind auch höher im Abstraktionslevel. Die können pro Byte mehr Semantik ausdrücken. Und man guckt einfach da drauf und dann weiß man, schade, schade, ich muss weiter C++ machen. Bitte?
Also klar, Erlang ist eine funktionale interpretierte Sprache, also das ist scheiße.
Okay, funktional interpretiert, das sind zwei K.O.-Kriterien. Richtig. Weil beides kostet Zeit.
Ja. Das andere Extrem sind diese durchkompilierten C++-Geschichten, was du halt statisch durchkompilierst und dann steht es da und dann läuft es bloß noch durch und du musst nichts mehr kurz am Punkt verändern. Der Punkt, wo Erlang aber toll ist, ist eben nicht zu Snapper-Punchen, sondern wenn du dadurch, dass du eben extrem viele Ausführungskontexte hast. Denn diese Pico-Threads sind so angelegt, dass sie möglichst billig sind. Die Grundlage des Konzepts von Threads so weit runter, wie sie überhaupt irgendwie nur können dadurch dann extrem viele verlaufen.
Also,
das ist ein Extrem, was du mit Provide angreifst.
Nur anders, ja.
Extrem viele State Machines laufen lassen kannst und die alle wegbasiert sind. Mhm. Auch da extrem effizient arbeiten kannst und extrem viele Jobs gleichzeitig hast.
Mhm.
Stackless Python ein.
Ja, ganz, also diese ganzen Coroutines, Stackless-Gleiche, genau, Pico-Threads, das darf alles in die Richtung, dass du so dann dieses Inversion of Control, also auf der einen Seite schalten C++ durchkompiliert, in der Regel, wenn du es effizient machen willst, mit diesen eventbasierten Bibliotheken, wie Event etc., auf der anderen Seite diese komischen funktionalen, ich bin nicht immutable, ich bin immutable und kann irgendwo anders hingehen, kann alles unterbrechen, wann ich will. Und wenn du dazwischen irgendwas machen möchtest, wo du zum einen mal die Inversion Control nicht bekommst durch eventbasierte Programmierung, also sowas wie Pico-Threads zu machen, und zum anderen den Number-Crunching-Aspekt erhalten möchtest, dass du statisch durchkompiliert bist und Performance bekommst, dann müsstest du schon im Prinzip nicht unbedingt auf State-Machines landen, sondern auf diesen Pico-Threads. Das ist eine ziemlich witzige Geschichte.
Mhm.
Das ist ein netter Sweet-Spot zwischen den beiden Extremen.
Ich denke auch, wie gesagt, aus meiner Sicht muss man das in der Programmiersprache lösen. Dass der Programmierer eine synchrone Sicht auf die Welt hat, aber das anders asynchron ausgeführt wird. Und Pico-Threads hört sich interessant an, wenn es sich funktional nicht interpretiert wäre das echt ein Knaller. Da bin ich gespannt.
Ja, die machen halt in der Regel irgendwelche komischen Long-Jump, Set-Jump und haben ihren Mini-Stack dann wieder ihren Mini-Kontext über das Restaurieren, das ist dann halt ein bisschen merkwürdig.
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, ich habe auch schon so grob eine Idee. Warum kann man nicht automatisch quasi, du schreibst hin, dessen das passiert, okay? Und daraus generierst du so ein Riot-Programm. Das muss doch gehen, ich habe doch alle Informationen. Ich sehe doch, wo wird I.O. gemacht, da füge ich einfach einen Zustand ein. Und ansonsten die ganzen Blöcke, die zusammen ausgeführt werden, die lasse ich halt beieinander. Und da, wo halt I.O. gemacht wird, füge ich eben so ein Dings ein. Weiß nicht.
Unix-Pipes-Zamba-Stimmen.
Okay, lass uns das nachher beim Parasco. Ich bin da beliebig offen. Ja, Schabi?
Zu dem Punkt mit dem dynamischen Nachladen zurückkommen. Ich glaube, unter zwei Bedingungen geht es.
Okay.
Die erste Bedingung der HTTP++-Implementierung, die dynamisches Nachladen von Klassen unterstützt, weil ja das, was tatsächlich ausgeführt wird, hängt ja alles an der V-Table von den Event-Objekten.
Ja.
Das heißt, du müsstest ohne Probleme sozusagen ein Event nachladen können. Die Klasse dann, wenn du das in Riot reinstopfst, hängt ja an der V-Table von dem Event-Objekt alles dran.
Okay.
Und zum Zweiten, alle nachgeladenen Applikationen müssen sich über die blockierenden Partitionen einig sein. Dass die
okay, also Shabi sagt, das erkennt er richtig. Die ganze, aus Riots Sicht, hängt die ganze Information, was muss passieren, an der V-Table von diesem Riot-Job-Objekt. Dahinter steckt die Behandlung. Und wenn man da quasi das da dynamisch nachlädt, dann müsste das eigentlich schon gehen, quasi einfach neue Objekte mit anderen V-Tables und gut ist. Und das zweite eben die blockierenden, aber das kriegst du auch verwaltet, dass die quasi, dass du einen eigenen Namensraum jeweils machst für die, wenn du den lädst und er sagt, ich brauche auch drei blockierende, dann gibst du halt drei neue dazu. Aber eigentlich, ja, mal gucken. Oder man zieht es andersrum auf. Man sagt quasi, wie viele Ressourcen habe ich, spezifiziert das, macht dafür die Blockierenden und alle anderen können sie nutzen. Vielleicht so rum. Okay, kann man viel, lustig, können wir gerne nachher diskutieren. Okay, zurück hier, was kann Riot noch so an Featuren? Ich habe Optionen, wenn ich den Riot-Key-Typ definiere, kann ich eingreifen. Ich kann zum einen einen Get-Partition-Funktor angeben. Dann wird nicht gleich verteilt, sondern irgendwie was anderes gemacht. Für die Gleichverteilung brauchst du, nämlich muss der Key zu einem in ein Int konvertierbar sein und dann wird modulo gerechnet. Wenn das nicht geht, weil irgendwie ein komplizierter, benutzerdefinierter Typ, kannst du einen eigenen Get-Partition-Funktor angeben. Dann habe ich ja schon erwähnt, das Ganze, die States werden über eine Hash-Map verwaltet, okay? Und deswegen muss man den Key hashen können und man muss ihn vergleichen können mit anderen Keys. Und wenn es eben mit dem Key-Typ nicht geht, wenn es was Komplizierteres ist, muss ich eben die passenden Operatoren dazu angeben. Dann kann ich bei State kann ich Händler angeben. Ich kann quasi reinhupen, wenn ein State angelegt wird, dann informiere mich, weil ich irgendwas anderes noch machen muss. Zum Beispiel, ich muss dann irgendwo noch was reservieren auf der Platte oder keine Ahnung. Es besteht der Bedarf, das war nämlich ein Feature Request. Mir ist nicht aufgefallen, dass es braucht, aber aus meiner tollen Community kam dann ein Feature Request. Genau, nämlich vom Uli. Die Community besteht aus 4 Leuten. Kommt drauf an. Ja, sie muss ja noch wachsen. Nee, also okay, ich nehme es mal kurz vorweg. Entwickelt habe ich Riot bei Logix, bei meinem früheren Arbeitgeber. Und da haben wir das auch produktiv eingesetzt für einen Kommunikationsserver. Ich habe einen kompletten kompletten Netzwerkstack damit implementiert. Und andere haben auch zum Beispiel die UI. Für UI kann man das gut nutzen, weil alle, die faul sind und sagen, Mensch, Threads und Queues und Synchronisierung, das lasse ich mir jetzt mal lieber schenken, die nehmen das dann halt. Und ja, ich hatte 1, 2, 3 Nutzer und Tester und ich 4. Genau. Und noch 1, 2 Fans. Okay, aber vielleicht wächst das Ganze ja. Keine Ahnung. Okay, und öffentlich ist das Ganze erst seit kurzem, seit ein paar Wochen. Und ich habe jetzt die Arbeit gemacht, eben daraus ein Open-Source-Projekt irgendwie zu machen und gucken, was passiert, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich Glück, kann in die Richtung irgendwie promovieren oder sowas, das wäre irgendwie schon toll. Wenn nicht, läuft es als Freizeitprojekt irgendwie weiter. Ich weiß es noch nicht, was passiert. Okay. Gut, zurück hier. Weitere Optionen. GetKey kennt ihr ja schon, ist eine Option für Write Data und dann noch kann ich einen Destructor angeben, weil nicht alle Datenobjekte werden mit New angelegt. Ja, manchmal sind sie irgendwie im statischen Speicher oder was auch immer. Ich kann nicht einfach davon ausgehen, alle Objekte, alle Zeiger mit Delete aufräumen zu können. Deswegen kann ich bei Bedarf einen Destructor angeben. Gut, für Message gibt es noch 2 Sachen. Die State Factory, die habt ihr ja schon gesehen, ich habe eine angegeben. Die Default State Factory macht folgendes, sie verwirft das Paket. Sie sagt, hab keinen neuen State für dich. Das heißt, du hast automatisch, wenn jemand eine fremde Session-ID liefert, passiert nichts. Das Event wird erzeugt, es wird dispatched, das Post-Dispatch von Message guckt nach dem State, hab keinen, fragt die State Factory, hast du mir was? Sagt er, nö, okay, weg. Automatisch. Ist aber fürs Debuggen umständlich. Also beim Fürs Debugging in 40 ist eine eigene State Factory zu schreiben, die wenigstens lockt. Ich glaube, das war nicht beabsichtigt oder so. Also es ist halt silent. Also für den Betrieb ist besser so rum, fürs Debuggen eigentlich nicht. Okay. Und dann gibt es noch einen Flag Autodestruct. Da kann ich sagen, ob quasi nach der Behandlung, also nachdem der Händler gerufen wurde, ob dann das Datenobjekt zerstört wird automatisch oder nicht. Es gibt Fälle, wo ich es immer will, dass es zerstört wird. Es gibt Fälle, wo ich es immer nicht will. Zum Beispiel will ich umkopieren, vermeiden, das Datenobjekt gerade nehmen, wie es ist, und in ein neues Event reinstecken. Kann ich ja machen. Also, wenn ich quasi, ich stelle mir mal vor, ein Netzwerkstack, ich kriege ein Netzwerkpaket rein, packe es in so ein Datending rein und jetzt wandert es durch die Schichten hoch und eigentlich ist immer noch die gleichen Bytes, die unten angekommen sind. Dann kann ich die ja gerade nehmen, wie sie sind, und von einem Event ins andere reinstecken und weiterreichen. Dann will ich nicht, dass sie gelöscht werden. In unserem Fall will ich es eigentlich, da will ich mich nicht drum kümmern. Und deswegen kann man es halt konfigurieren, wie man es haben will. Das hängt an der Message dran. Okay, dann gibt es ein Feature zur Verwaltung von Zuständen. Ich kann Zustände explizit anlegen und kann Zustände explizit löschen. Und es funktioniert auch über Partitionsgrenzen hinweg. Wenn der Zustand, den ich jetzt lösche oder anlege, in eine andere Partition gehört, dann wird es einfach intern über Events abgewickelt. Es gibt halt interne Verwaltungsklassen, die sind von RiotJob abgeleitet und die machen eben das passende bei Post und Pre-Dispatch, um das Event anzulegen oder den State anzulegen oder zu löschen. Und dann gibt es noch etwas, wenn ich quasi für alle meine States in der Partition was machen will, gibt es so ein For Each, dem gebe ich den Händler mit, dann wird der Händler für alle gerufen. Das ist so für den Zugriff auf alle States, die ich halt so habe. Okay, manchmal, keine Ahnung, ändert sich global irgendwas, und dann muss ich alle updaten, alle States irgendwie updaten, muss jetzt sagen, okay, ab jetzt Security angeschalten oder sowas, und dann muss ich bei allen das Flex setzen oder irgendwie so. Okay, dann Flag Local Storage. Wenn ich einen Händler schreibe, und der soll jetzt quasi redundant sein, ich brauche jetzt aber trotzdem irgendeinen State, der außerhalb vom Händler liegt, dann habe ich das Problem, dass wenn ich einfach irgendwo eine globale Variable mache und die da hinlege und auf die zugreife, kann ja sein, dass derselbe Händler-Funktor in einem anderen Worker-Thread, in einer anderen Partition, gerade ausgeführt wird und wir greifen da nebenläufig auf diese Variable zu. Das ist nicht gut. Und da gibt es was ziemlich Cooles von POSIX, Thread Local Storage. Ich habe eine globale Variable, aber jeder Thread hat eine andere Sicht darauf. Für jeden Thread gibt es eine andere Instanz von diesen Variablen. Das heißt, ich kann einfach darauf zugreifen. Ich weiß sicher, kein anderer greift gerade darauf zu, weil ich bin ja gerade der Thread, der darauf zugreift. Es gibt keinen anderen. Und der andere Thread zieht eine andere Instanz. Das nennt sich Thread Local Storage. Und weil man sowas eben oft braucht und Riot intern natürlich diese Hashmaps, von denen ich die ganze Zeit erzähle, auch mit über Thread Local Storage löst, wie sonst, gibt es eben hier die Möglichkeit, sagen, Partition State habe ich das halt mal getauft, also über Nomenklatur kann man gar nicht diskutieren, das ist nicht so ganz mein Talent. Partition State, My State ist jetzt irgendein Struct und davon will ich jetzt die Instanz get. Und dann kriege ich meine Thread View auf dieses Objekt. Eine Warnung an der Stelle, man sollte bei My State nicht int oder so hinschreiben. Weil, funktioniert zwar für mich, aber wenn jetzt jemand in einer anderen Schicht auch irgendwelche ints global hat, dann sind es dieselben Objekte. Also immer schön eigene Typen einführen, am besten noch im eigenen Namensraum und so weiter. Bei der Gelegenheit, TypeDef definiert keinen Typ, obwohl es TypeDef heißt. TypeDef nicht. In C kannst du keine eigenen Typen definieren. TypeDef ist ein Alias. Steht auch explizit so im Standard, lies mal durch, dass TypeDef keinen Typ definiert, wie man so übersetzen würde vielleicht. Sondern es ist ein Alias. Das ist ein Klassiker, wirklich. Das ist ein Alias. Eigene Typen, das war falsch, ich habe Blödsinn gerade. Natürlich kannst du eigene Typen machen, Structs kannst du definieren. Okay, das war Blödsinn, sorry. Aber du kannst nicht andere Basistypen definieren. Oder Typen klonen oder bla, gibt's alles nicht. TypeDef ist ein Alias, das ist ein super, super Stolperstein. Nö. Wie kommst du auf den Trick? Okay, schau mir meinen C++0x wollen sie es, aber bei C++0x sage ich mal lieber nichts, weil. Oh Mann. Es wird noch komplizierter alles. Okay, egal. Wo waren wir? Genau. Kein TypeDef, nicht TypeDef int, myInt, mein privates int, und dann da reinschmeißen, weil wenn jemand anders macht, TypeDef int aber mein privates Int und da reinschmeiße ich dasselbe, weil ich dasselbe Typ. Okay? Also schön, lieber ein Struct, wo nur ein Int drin ist. Okay? Dann bist du safe. Ja, das sind so die Stellen, wo ich gesagt habe, ich versuche es trotz C++ komfortabel hinzukriegen, mir gelingt es nicht immer. Okay. Aber hey Leute, dafür ist Spock schnell. Ich meine, ich bin halt schon mal ein bisschen pragmatisch. Ich habe nichts davon, wenn alles super schön ist, aber ich brauche pro 5 Kunden einen neuen Tomcat auf einer neuen Kiste, weil es geht nicht mehr. Das ist irgendwie auch blöd. Okay. Dann, zur Initialisierung von dem Ganzen. Riot Start habt ihr schon gesehen. Es gibt Riot Initializer. Das ist ein Interface, wenn ich das implementiere und das Objekt dann anmelde, dann wird das Objekt gerufen am Ende von Riot Start. Also wenn alles soweit ist, okay, aber bevor die Worker gestartet werden. Okay? Dann gibt es noch Partition Initializer, die werden von dem Worker der Partition gerufen. Da kann ich quasi die States einer Partition damit anlegen. Und dann gibt es noch Join, ich kann nämlich bei Start sagen, dass er den Thread nicht behalten soll. Dann kommt er wieder raus quasi, dann kann ich irgendwas anderes noch machen, Write mal starten und was anderes machen und kann dann später sagen Join und dann blockiert es, bis Write runtergefahren wird. Okay? Manchmal braucht man das halt. Okay, und zum Runterfahren gibt es Write Shutdown. Da kann ich sagen, wieder mit automatisch Join, also ich sage Shutdown und will warten, bis alles runtergefahren ist und will dann weitermachen. Oder ich sage Shutdown als Event und mache dann mal weiter. Den zweiten Fall brauchst du, wenn du Shutdown innerhalb von einem Händler rufst. Weil sonst wartet der Worker-Thread auf sich selber. Okay? Wenn ich Shutdown, als ist so die Daumenregel, wie sagt man denn, wenn ich von außen rufe, sage ich meistens mit ja, warten. Und wenn ich innerhalb rufe, sage ich meistens mit nicht warten. So grob, okay? Dann gibt es Destruct. Ich habe vorher ein bisschen was unterschlagen. Job, Riot Job kennt noch eine dritte Funktion, die heißt Destruct. Die wird eventuell alternativ zu Post-Dispatch gerufen. Und wenn die gerufen wurde, wird Post-Dispatch auch garantiert nicht mehr gerufen. Da geht es nur darum, Ressourcen freigeben. Das wird nichts mehr. Okay, das heißt, wenn ich Shutdown sage, werden alle Worker umgeschalten. Die nehmen keine neuen Jobs mehr an, schmeißen sie gleich weg. Die existierenden, die werden alle destruiert über Destruct. Und dann werden die Partition Finalizer gerufen von jedem Worker. Da kannst du aufräumen, deine Partitionszustände aufräumen. Und ganz am Ende werden die globalen Finalizer alle gerufen. Da kannst du quasi deine globalen States alle aufräumen. Und dann kehrt Join, Write, Join zurück. Okay. Timeouts. Wer Netzwerkstacks implementiert, weiß, dass er Timeouts braucht. Ich schicke was hin und wenn ich 5 Sekunden nichts höre, probiere es nochmal. Ja, das ist so der Klassiker. Okay, wie mache ich Timeouts? Bis jetzt habe ich dafür noch gar nichts vorgestellt. Man kann wenn ich einen Event dem Scheduler gebe, kann ich sagen, nicht gleich, sondern in 5 Sekunden bitte erst zustellen. Und dann nimmt er das und schmeißt es in die Queue. In Wirklichkeit haben nämlich die Worker pro Typ nochmal eine Queue, also insgesamt 4. Und in diesen Queues sind quasi die Events drin, die verzögert zugestellt werden. Guckt immer mal wieder nach, ist das soweit? Nee, noch nicht, mache ich mal das andere. Oder ist das soweit? Habe auch nichts anderes. Okay, dann legt er sich schlafen tatsächlich, wenn es nichts zu tun gibt und wacht dann rechtzeitig auf und behandelt das Event. Im Moment bin ich auf Sekundengranularität. Aber ich habe es einfach nie feiner gebraucht. Man kann beliebig, also... die Toolbox wurde erst letztens umgestellt, dass sie Nanosekunden kann. Ich kann es damit eigentlich auch, weil ich die Toolbox verwende. Im Moment sind es Sekunden, glaube ich, noch. Also die API sieht noch Sekunden vor. Hat gereicht für mich, weil eigentlich hast du bei Netzwerkprotokollen, okay, na, stimmt nicht immer, manchmal beim lokalen Netz will es schneller sein. Okay, keine Ahnung, kann man einstellen. Okay. Ein Problem, was man dabei hat, man muss aufpassen, man muss ja erkennen, wenn das Event später zugestellt wird, ob es mittlerweile eigentlich nicht mehr nötig ist, weil die Antwort schon lang gekommen ist. Ich kann nicht, da gibt es eine Race Condition, ich kann nicht in dem Moment, wo das Event kommt, sagen, okay, Timeout canceln, weil es kann sein, dass der in dem Moment schon dispatched wurde. Dann habe ich eine Race Condition. Ich mache bei mir, okay, Timeout wird nicht mehr behandelt, dann kommt er trotzdem. Deswegen muss man im Moment, meine Lösung ist im Moment, dass ich eben Counter habe, dass ich einen Timeout-Counter habe, dem Timeout-Event es mitgebe und wenn er kommt, gucke ich, ist er aktuell und wenn nicht, Aber wenn ja, behandle ich ansonsten halt nicht. Und bei jedem neuen Timeout, den ich auslöse, zähle ich den Counter hoch. Mache ich im Moment noch manuell. Womit wir schon beim Ausblick wären, das würde ich gerne irgendwie automatisch haben. Ja, Ansgar?
Nur eine Frage.
Hier?
Nee,
hier? Ja?
Weil dem, was du erklärt hast gerade, sprichst du ja von Delays. Du willst ja etwas verzögert.
Ja, das ist für mich irgendwie das Gleiche. Weißt du, unterschiedlich ein Timeout und Delay? Es passiert irgendwas irgendwann später.
Delay heißt, mach irgendwas nach so und so viel Zeit.
Ja?
Und Timeout ist, hör auf, nach so und so viel Zeit irgendwas zu versuchen.
Das Aufhören wird Delay.
Ja, genau. Hör auf. Haha, Ansgar, ich hör auf zu warten. Oder? Okay, also, okay, vielleicht muss ich korrekt sagen, es ist ein Delay und ich implementiere damit Timeouts. Okay? Also wenn man, okay, wie gesagt, Terminologie, wenn man Netzwerkstacks implementiert, Netzwerkprotokolle, dann hat man immer so Timeouts, okay? Nach 5 Sekunden Timeout melde ich mich wieder.
Und Basketball
da. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich an das gedacht, was ich gerade sag. Bei Netzwerkprotokollen spricht man von Timeouts, okay? Ich schicke was und nach 5 Sekunden Timeout probiere es nochmal. Und wenn bis dahin keine Antwort kam, dann warte ich nicht mehr, dann höre ich auf mit Warten. Und deswegen habe ich es so genannt. Aber gut, der Begriff, den gibt es in Riot Cyber eh nicht, das ist jetzt hier nur auf der Folie. Dort heißt es einfach, du gibst bei Emit oder bei AddJob, was ja die Schicht drunter ist, einfach an, in wie viel Sekunden oder Millisekunden, Nanosekunden, keine Ahnung.
Element ein höheres Timeout hat als das danach. Du schaust ja immer nur das
Vorderste
an.
Das ist eine Priority Queue. Die Timeout Queues sind Priority Queues. Die waren richtig sortiert dann automatisch. Genau. Okay. Gut, dann gehen wir mal zum Ausblick. Also ich hätte das dann irgendwie automatisch. Das kann nämlich richtig eklig werden, wenn irgendwann noch Events reinkommen, an die man so nicht mehr gedacht hat, so wirklich. Dann wird zum Beispiel, was mir auch schon passiert ist, ich habe den State mittlerweile weggeschmissen und dann kommt jetzt das blöde Event nachträglich und dann wird das State angelegt. Das war nicht so beabsichtigt. Das heißt, ich muss auch quasi in der State Factory gucken. Nee, das meine ich nicht mehr, das Ding. Das ist schon alt, weg damit. Irgendwas muss ich mir da noch überlegen. Das ist schon nicht so ganz. Also man kriegt es hin, ist aber nicht so komfortabel. Uli, was wolltest du sagen? Wie passiert das?
Naja, die Nachricht kommt und du jetzt noch rum, der Timer
kommt, aber... Das Event ist auch schon da, oder was? Ja, das kann immer passieren. Das kann immer passieren. Ich warte 5 Sekunden, schicke dann nochmal, aber dann kommt die Antwort, die er eigentlich gemeint hat. Das kann immer passieren. Also bei Netzwerkprotokollen, wenn wir jetzt davon sprechen. Das passiert, das muss eine State-Maschine abfangen. Dass du all die Antworten, entweder es ist okay für dich, oder du musst sie verwerfen können. Oder hast du noch irgendwas anderes im Kopf? Okay. Ja, Race Conditions gibt es genug, wenn man mit mehreren Set Machines arbeitet. Das ist echt. Okay, Timeouts. Dann Pin von Threads. Im Moment gibt es noch nicht. Im Moment hoffe ich auf das Betriebssystem, dass der die Threads schon gescheit auf die CPUs packt. Ist natürlich nicht gut. Man sollte da irgendwas machen. Also mein Vorschlag im Moment, das müssen wir mal messen, was wirklich am besten ist. Kommt vielleicht auch auf die Applikation an, wie viel CPU jetzt diese Aerothreads wirklich verbrauchen und so weiter. Also, aber mein Tipp ist, jeden Worker-Thread auf eine CPU, auf eine eigene und eine CPU für alle IO-Worker. Und da müssten wir irgendwie dann quasi automatisch das pinnen, und das ist aber leider plattformabhängig. Ich kenne LibNuma oder wie es heißt, oder Shabby? Ja. Die kann das. Für Linux und dann, ja, das nächste Problem, also es kommt auf die CPU an und auf das Betriebssystem und. Da habe ich leider noch nichts. Ich vertraue auf das Betriebssystem, dass die das erkennen, was ich vorhabe. Uli meint, der Admin kann es manuell machen, wenn die Plattform es anbietet. Gut, wenn sie nicht anbietet, kann ich auch nichts machen. Manuell, ja, aber es wäre schon schicker, wenn es irgendwie automatisch, oder was noch viel besser wäre, ich muss gar nicht sagen, mit Partition, sondern Write scannt beim Hochstarten, wie viele CPUs habe ich denn, na gut, machen wir so mit Partition. Das wäre irgendwie noch cooler, irgendwie. Dass ich gar nicht mehr drum kümmern muss. Ja?
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 Das heißt, ab wie viel 10 Minuten macht die Geschichte eigentlich überhaupt Sinn?
Also Sinn macht sie ab 2. Bei einer, obwohl, halt. Nö, Blödsinn, ab sofort. Weil du löst ja mehrere Probleme damit. Ganz am Anfang habe ich ja die anderen Modelle erklärt, die Sfog-Modell, ist bestimmt bekannt, oder die Sweatpools, okay, und die haben alle eben so ihre Problemchen, und Wright hat diese Problemchen eben nicht. Das heißt, es macht schon ab einer CPU Sinn, und die wird dann tatsächlich ständig voll ausgelastet. Nur ist diese CPU halt, auf der läuft halt alles Mögliche. Da laufen noch ein paar Kernel-Threads rum, da laufen jetzt deine IO-Threads noch mit drauf, und da kommt's wahrscheinlich nicht so zum Tragen, dass die Threads nicht so oft gestört werden und verdrängt werden, weil sie dann tatsächlich doch verdrängt werden, dein Worker-Thread. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Messungen leider. Man müsste das mal messen. Ab 2, glaube ich, da schon einen Worker-Thread, der nur durchprügeln kann. Das ist vielleicht schon mal nicht schlecht, das dürfte schon was bringen. Aber wie gesagt, ich habe keine Zahlen. Ich to do. Okay, dann das nächste, Broadcast-Nachrichten. Manchmal musst du an alle was schicken. Also an alle von deiner Partition, habe ich ja schon gezeigt, mit dem for each kann man das machen. Manchmal willst du aber wirklich in alle Partitionen rein. Und manchmal willst du auch mit und ohne Synchronisation. Also du willst Antwort kriegen, jetzt haben es alle bekommen, sicher, und jetzt kannst du irgendwas machen. Da hatte ich schon ein Konzept mal gemacht, hat sich dann rausgestellt, dass es broken ist leider. In meinen Situationen funktioniert es nicht richtig, und deswegen habe ich es gerade wieder rausgeschmissen. Das müssen wir vielleicht nochmal machen, falls der erste Benutzer sagt, der braucht sowas. Bitte?
Ich bin ein bisschen langsam, sorry, ich habe mir noch
ganz kein Problem.
An die Frage gedacht, wann bringt das Wright was? Ich glaube, das muss man einfach ein bisschen differenzieren, insofern als das Wright, wenn du nur eine CPU hast, halt dadurch was bringt, dass es eben Framework ist für eventuelle Programmierer in State Machines. Das heißt, es bringt dir durch diesen eventbasierten Ansatz was. Wenn du das dann irgendwie vergleichst mit einem anderen Programm, was auch eventbasiert ist, dann ist es im Prinzip äquivalent dazu. Aber es bringt dir eben als Framework, was sie jetzt anbietet, nativ diesen Vorteil, eventbasiert programmieren zu können, halbwegs kommutabel mit einem ganzen Framework für Segmentschicks etc. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Webserver inzwischen, Lighty und Nginx und sowas in Richtung, die sind auch ziemlich eventbasiert mit AIO, also Styles oder
heutzutage schon Events oder wie auch immer. Das macht eigentlich jeder, weil es so viele fertige schon Libraries gibt, die das sogar plattformunabhängig oder halt abstrahieren für dich.
Ja, LibEvent, ja genau. Richtig.
Wo es auf Windows läuft, auf Linux auch, oder sonst wo, sprich, das ist halt der Standardweg eigentlich.
Ja, für IO. Ja, sollte sein.
Und
ja.
Ist auch doch eigentlich.
Deswegen bringt es sofort was, weil es halt ein Framework ist für eventbasiertes Programmieren. Aber es wäre ja eine große Äquivalenz, wenn du eine spezifische Implementierung hast für dein Problem, was eventbasiert läuft, dann wäre es äquivalent wie eine Lösung auf Wright, die eben Wright als generisches Framework benutzt, um eventbasiert programmieren zu können, mit halbwegs Komfort.
Okay.
Die andere Sache ist natürlich, in dem Moment, wenn ich meine Software entwickle auf so einem System, solange es mich gehörig stört, auf einer CPU, die es dann so richtig einsackt, in dem Sinne, was macht's? Die Software ist dann entwickelt so, dass sie sowohl auf einer Single-CPU läuft, als auch auf einem Quad-Core oder was weiß ich. Sie ist halt schon im Binary so vorliegend. Ja.
Das stimmt. Das ist auch, ehrlich gesagt, ist es auch ein Vorteil von dem Ganzen, dass du quasi die Anzahl der Partitionen, die ist eine Laufzeitkonfiguration. Das heißt, du kannst die Applikation wirklich plattformunabhängig schreiben, und musst nur noch an der Konfiguration drehen, wie viel Cores habe ich jetzt wirklich und wie viel will ich benutzen, und kannst es dann auf beliebige Hardware laufen lassen. Genau, Wright wird im Embedded-Bereich. Nein, was er gesagt hat, es ist ein Framework für eventbasierte Applikationen. So. Und wenn du eine UI hast, die ist wohl klassisch eventbasiert. Und ein Kollege von mir, der Rico, hat tatsächlich die UI auf einem Embedded-Gerät mit Wright implementiert. Weil er eben faul ist, weil er nicht selber die ganzen Queues und Threads und bla, das gibt's doch alles schon. Okay, Threads in dem Fall nicht, aber die Queues und Events und bla. Also hat er sich zack, kurz ein paar Typen zusammen definiert und fertig. Also es bringt was für, wenn du eventbasiert arbeiten willst. Und richtig fett bringt's halt was, wenn du da tatsächlich parallele Hardware hast. Okay. Broadcast hatten wir, dann Batch-Jobs habe ich mir schon mal überlegt gehabt, manchmal hast du gleich einen ganzen Stapel von Events, die du abliefern willst, und jetzt im Moment musst du jeden einzeln reinstecken, und jedes Mal wird der Muttext genommen und wieder aufgegeben, wieder genommen und wieder aufgegeben, und Batch-Jobs sind so die Idee, quasi einmal Tür auf, alles reinschieben, Tür zu. Ist nicht so kompliziert, muss man eigentlich nur machen. hatte ich auch schon mal so skizzenhaft, dann ging mir die Zeit aus und deswegen im Qualcomm sieht man es sich auskommentiert. Ich weiß, so wie es gerade aussieht, so wie es gerade ist, funktioniert es wahrscheinlich gar nicht. Muss ich nochmal drüber. Dann hätte man vielleicht gern ein Monitoring irgendwie, dass man auch mal Statistik machen kann über die Verteilung. Wie war es denn wirklich, dass ich nicht nur raten muss, ich glaube, das ist gleich verteilt, sondern dass ich auch wirklich mal Zahlen habe. Dass ich sehe, aha, keine Ahnung, um 5 Uhr morgens wird immer die ausgelastet und die laufen leer, irgendwas. Stimmt da wohl nicht, muss ich anders verteilen oder keine Ahnung was machen. Okay. Dann dynamisches Partitionieren. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, States bleiben auf einer Partition, Punkt. Naja, das stimmt so nicht ganz. Ich kann ja schon States migrieren. Nur ist es sehr aufwendig. Ich müsste ja quasi gleichzeitig die Partitionierungsfunktion alle umstellen, also mit dem Switch umschalten und die States alle migrieren. Das heißt, so wie ich das sehe, musst du irgendeinen globalen Mutext nehmen und dann kannst du ummodeln. Wenn du zum Beispiel merkst, das Ding läuft seit 3 Wochen und irgendwie ständig durch dein Monitoring hast du erkannt, die Partitionierung ist schlecht, könntest du vielleicht live umstellen oder sowas. Kann man machen, ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich will, weil es teuer ist, weil allein schon die Tatsache, dass es diesen Mutext gibt und ich den regelmäßig nehmen muss, kostet halt wieder Zeit. Weiß ich nicht so sicher. Wenn sich herausstellt, es ist wirklich viel zu unflexibel, braucht man sowas? Im Moment glaube ich, dass es vielleicht nicht braucht. Es ist gar nicht so schlimm, dass du in diese Partition eingesperrt bist, weil ja deine ganze Applikation so aufgedröselt wird, dass sie da reinpasst. Okay, dann hätte man gerne ein Quality of Service, dass man quasi Events priorisieren kann. Dass ich sagen kann, die State-Maschine ist viel wichtiger, das ist der Premium-Kunde, der soll viel schneller Antwort kriegen oder was weiß ich. Im Moment sind alle gleichberechtigt. Die kommen halt dran, wenn sie dran sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Kausalitätsketten nicht kaputt macht, dass die Dinge immer nur in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Aber eigentlich kann man es schon hinkriegen, wenn man sagt, die Instanz ist unabhängig von der und die ist wichtiger, dann werden die Events von ihr einfach priorisiert. Dürfte nicht so schwer sein. Dann, meiner Meinung nach, muss man, habe ich ja schon 2-3 Mal gesagt, Betriebssysteme und Applikationen ausschließlich eventbasiert implementieren, weil nur das ist wirklich schnell. Ich denke, man könnte einen TCP-IP-Stack mit Riot implementieren und dann könnte man den auch im Kernel laufen lassen. Es wäre eh viel cooler, wenn die Kernel-Threads nicht irgendwie mit meiner CPU ständig streitig machen, sondern irgendwie in diesem ganzen Paket mit drin ist. Okay, ist jetzt sehr vermessen. Ich behaupte nicht, dass ich jetzt hier kurz mal einen Kernel-Hexer und den ganzen Linux-Kern da umstelle. Aber meiner Meinung nach denke ich, dass das die Richtung ist, die man gehen muss. Dass die Betriebssysteme inhärent eben asynchron arbeiten. Und das tun sie leider nicht heute. Und das ist ein Problem. Und ich versuche uns gerade irgendwie mit diesen Fibrils, oder wie das heißt, in der Schabi weißt du bestimmt mehr. Nee, leider. Ja? Dachte ich mir.
Vor 20 Jahren schon so stehen, dass sie so gemacht haben.
Okay.
Und das Write und Read und Open war dann ein Send-Message an den Datei, ans Dateisystem und war das so lange blockiert, bis das Ergebnis zurück.
Okay.
Also es gab schon Systeme, die das so implementiert hatten, aber Linux ist halt aus POSIX rausgewachsen und oder aus den Unix-Systemen, wo das nicht so war. Also blockieren das I.O. halt historisch bedingt verbreitet.
Okay, also ja, meiner Meinung nach, weiß nicht, was passiert wirklich, meiner Meinung nach ist das die Richtung, die man gehen sollte. Wie gesagt, dass Kernel-Applikationen durchgängig asynchron arbeiten, weil das schnell ist. Und die Programmiersprache, die macht für dich, für den Menschen, die synchrone Sicht auf die Dinge. Das ist eigentlich dann bei alle Vorteile vereint, denke ich mal. Okay.
Halt normalerweise so gemacht, dass man damit verschiedene Programmiersprachen darauf zugreifen kann.
Naja, deswegen gibt die Programmiersprache eine Standardbibliothek.
Na, guck mal, Jürgen meint gerade, wenn man das jetzt wirklich umstellt, was ist mit den alten Sprachen, sage ich mal, die nicht eventbasiert arbeiten, ist ja kein Problem. Ich kann ja auch quasi im Betriebssystem die jetzige POSIX-Schicht als Abstraktionsschicht anbieten und die macht drunter eben das Asynchrone. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst eigentlich überall synchrone Abstraktionen hinstellen. Das ist kein Problem. Also man könnte die POSIX-Schnittstelle, vielleicht ein paar Details, muss man gucken, ob es wirklich geht, aber so grob könnte man so belassen und trotzdem nebendran quasi den eigentlichen Ablauf eben asynchron haben, durchgängig. Genau, du kannst immer schicken und warten, genau. Okay, Dann, das haben wir jetzt schon angesprochen, irgendwie ein verteiltes System, dass man quasi nicht nur innerhalb der Hardware über mehrere CPUs zum Beispiel skaliert, sondern auch über mehrere Kisten irgendwie skaliert. Da habe ich bis jetzt nur die Idee, die ich schon vorher erwähnt habe, dass quasi hinter einer Partition ein ganzes neuer Server steht und dass die Nachricht eben dann an den weiterverteilt wird. Du hättest damit sehr billig den Load Balancer. Also das mal zumindest ist total billig zu machen. Du erkennst an der Session-ID, welcher Rechner es ist und schickst den weiter. Und mehr macht der Vordere nicht. Und so viel muss jeder Load Balancer machen. Gucken, was ist das und wo gehört es hin. Also Load Balancer mit Writes implementieren dürfte total billig sein. Ja, Mike? Ist das eine politische Frage? Es kann aber sein, ja, es kann sein, doch, in der Konsequenz kann es schon sein, dass ich da gerade einen. Dass ich gerade einen Microkern postuliere, über welche Wege man da hinkommt. Kann schon sein, ja. Habe ich mir so noch gar nicht. War nie meine Sicht, aber eigentlich ja. Es ist sehr als ein ja, Kreuzritterproblem. Okay, gut. Dann kurze Danksagung noch an meine tolle Community. Genau. Zu nennen Uli, Alpha- und Beta-Tester und Feature Requests, unglaublich. Er hat sogar noch Bugs gefunden. Das ist mein absoluter Pimp. Dann Lars, auch Alpha- und Beta-Tester, auch einer der Armen, die damit ziemlich früh auch Teil des Netzwerkstacks implementiert haben. Und Lars ist noch Mitautor der Toolbox, zusammen mit Chabi und anderen und so, aber Lars hauptsächlich. Dann Rico, auch Beta-Tester, der die UI, wie gesagt, damit gehackt. Und das Bildsystem, was ich verwende, das ist auch, kommt auch von Rico, das ist S-Cons basiert, falls euch S-Cons was sagt. Und dann noch Volker. Volker war quasi der Chef von der Bude, wo wir das Ganze machen durften. Er hatte mit mir also die initiale Anregung dazu. Wir haben so gesprochen, wie müssen wir es eigentlich machen und so, damit es toll ist und so. Und dann kam so die Idee, das zu partitionieren. Und wie gesagt, das Ganze wird produktiv eingesetzt bei ihm in der Bude. War mal so. Ja, wir haben gerade so ein kleines Problem. Liegt aber nicht an der Software, quasi. Genau, okay, genau, meine tolle Community. Wenn ihr Teil der Community werden wollt, es gibt also die Projektseite projects.spendnet/riot und da gibt es auch eine Mailingliste und ja, mal gucken, was als nächstes passiert. Ich weiß es nicht, was. Also ich habe Bock dran, da weiterzumachen, aber natürlich geht viel mehr, wenn ich das auch wirklich mit meinem Beruf dann irgendwie, wenn ich das überlappt. Okay, ja, ich suche gerade einen Job übrigens. Okay, wunderbar, genau. Aber habt ihr noch ein paar? Ihr habt mich ja jetzt schon, ja, gerne? Ja.
Hast du eine Schnittstelle auf die, innerhalb deiner Partition auf die Message Queue? Oder ist es einfach FIFO?
Es ist FIFO bzw. Priority Queue für die Zeit Delayed Dingens Events.
Warum? Du hast keine Schnittstelle.
Nee, für was braucht man das?
Deine blockierten Threads zum Beispiel sowas wie, also dein Software in CQ, also zum Beispiel Dateien lesen, dass du die Dateianfragen umsortierst, dass du linear durchlesen kannst und nicht springst.
Okay, also Stefan spricht an, wenn ich quasi auf die Queue zugreifen könnte ich die umsortieren und dann dieses Fahrstuhlzeugs für die Festplatte machen quasi. Lass mal kurz überlegen. Wie man es machen könnte, mit Batch-Jobs wollte ich ja eh schon machen, dass du quasi jetzt alle Jobs am Stück kriegst, die in der Queue sind, und dann hast du sie, dann kannst du umsortieren und, ja. Aber so, dass du auf die Queue selber, da muss man halt aufpassen, sobald ich Quality of Service machen will, habe ich natürlich jetzt Probleme. Dann darf man nicht, da muss man aufpassen, wer ist da umsortiert und was da jetzt genau passiert. Insbesondere muss ich auf die Kausalitäten aufpassen, durchs Umsortieren. Und Uli meint, die IO-Scheduler machen sowas schon, eigentlich. Aber stimmt, Schabi hat recht. Die kriegen ja nur einen Request nach dem anderen.
Du hast ja platt gedrückt durch dein Modell.
Eigentlich ist es Blödsinn, das so zu machen, wie gesagt. Was passiert denn da? In dem Schnitt zum Betrieb, also andersrum. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass das Betriebssystem mehrere Requests für die Platte gleichzeitig kriegt?
Dass mehrere Threads gleichzeitig lesen
Genau, und auch da muss man ja schon synchronisieren. Okay, das heißt, du hast wieder einen Synchronisationsaufwand und so weiter. Und dann wird unten dann linear, also umsortiert und dann seriell rausgeschrieben. Okay, wenn man es mit Write durchgängig alles machen würde, okay, dann hätte ich das Problem gar nicht. Also, was ich sagen will, die Tatsache, dass quasi schon mehrere unabhängig voneinander gar nichts voneinander wissen und da jeweils schreiben, bedeutet eben, dass ich auf Betriebssystemschicht nochmal synchronisieren muss. Ich habe nochmal einen Synchronisationsaufwand extra. Den will man eigentlich loswerden. Deswegen sage ich ja, Write müsste in den Kern rein, quasi, dass ich da durch kann, bis wirklich ganz runter, wo ich dann auf dem IDE-Bus oder SCSI-Bus oder keine Ahnung, was ich da habe, die Kommandos absetze. Bis darunter müssten eigentlich die Write-Händler gehen.
Ja, aber dann
Willst du die Queue umsortieren, korrekt? Korrekt, deswegen will ich die Queue umsortieren und deswegen habe ich dir auch geantwortet, wie man das machen könnte. Ich glaube, die Batch-Jobs wären das Richtige. Dass du einfach sagst, vielleicht alle 10 Millisekunden, alles was da ist, her damit, umsortieren, zack, raus damit. Ja, genau. Ich wollte jetzt nur quasi nochmal so den Bogen ziehen, was wir bezahlen dafür, dass die Betriebssysteme eigentlich synchrone Schnittstellen haben. Dafür bezahlen wir Performance. Okay, weitere Fragen? Mike, ja?
Ich habe eine Antwort.
Oh, ja, yeah, eine Antwort. Was ist die Frage?
Die Frage ist vorhin gewesen, ja, wenn es im Prinzip nur eventuell sich Programmieren umsetzt, wie LibreBand auch, springt es dann, und das, was es bringt, was extrem cool ist, die ganzen LibreBand-Geschichten, die man so kriegt, die können alle kein SMP, und das ist richtig geil bei Riot, dass du eventuell programmieren kannst, quasi automatische Unterstützung für Mehrprozesse
ausführen. Okay, ich wiederhole es mal kurz fürs Band. Mike meint, der große Vorteil ist im Vergleich mit LibEvent oder ähnlichem, dass ich eben Multicore-Systeme, sage ich mal, oder? Muss ich SMP sein, Multicore-Systeme eigentlich so mitnehmen kann, die Vorteile davon. Und die LibEvents angeblich, ich kenne die nicht.
Ich habe bloß gegoogelt kurz mal.
Exakt, aber ich verlasse mich da auf meinen Rechercheur.
Ja, Google hat gesagt.
Mike sagt, Uli, weißt du da was? Oder?
Sagen, die meisten Eventsysteme sind halt wirklich auf I.O. ausgelegt, also wo dann Select, Pull oder ähnliches abstrahieren und das hier ist halt viel allgemeiner gefasst. Das ist der große Unterschied. Die anderen sind vorwiegend I.O. Select, halt von File-Deskriptoren lesen oder ähnliches und das ist halt viel allgemeiner gefasst. Das kannst du dann auch wirklich kombinieren, indem du zum Beispiel dann um die Write-Messages zu emitten und so weiter, da hat der ja kein Konzept, braucht auch nicht. Und da könntest du das mit irgendwelchen Libraries dann kombinieren und dann bescheiden fertig, wenn du den hochaufmachten Server schreiben willst. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen den beiden. Generisch und dann
wirklich
für I.O.
Okay, also Uli meint, die Lib-Events seien für I.O.-Abstraktion von Select und ähnlichem.
Ja,
richtig?
Ja, halt vorwiegend I.O. auch plattformunabhängig.
Darüber kümmere ich mich gar nicht.
Korrekt.
Ich mache. Ein Grund, warum ich kein UDP gemacht habe, warum ich kein TCP gemacht habe für das Beispiel, ist, dass es meiner Meinung nach falsch ist, dass die Applikation oben synchron TCP macht. Eigentlich müsste man den TCP-IP-Stack mit ins Write packen. Und dann mache ich dann RAW-Sockets und diese verhalten sich wieder so grob wie UDP, dass ich halt Päckchen kriege und Päckchen wegschicke. Warum bin ich nicht plattformunabhängig? Ja, whatever. Whatever, was auch die machen, keine Ahnung, hast halt PALs, was hast du vielleicht immer, ich meine, ich habe jetzt, ja, okay. Nee, aber das ist der Grund, warum wir auch bei uns unser Netzwerkstack mit UDP machen und nicht mit TCP, also mit dem Grund. Weil es halt dann, ja, schneller geht. Okay, und TCP ist fett. Ja?
Würde eigentlich Stripe nicht ins Betriebssystem gehören? Das sagt er ja.
Zeig ich dir die ganze Zeit.
Mike, ich brauche noch ein bisschen länger.
Kein Problem, dafür ist dann gründlich.
Wie viele Folien habe ich verpasst? Normalerweise verpasst du über 2 Folien, das ist zu fragen. Ja, okay, nee.
Du hast jetzt circa 1 Stunde verpasst, Mike.
Kannst du sowas reinpatchen? Das geht nicht, weil die Abstraktionen halt alle so angelegt sind, dass man alles synchron hat.
Ich weiß es ehrlich gesagt so nicht. Ich habe mir es noch nicht so genau angeguckt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist alles. Schabi?
Teile von Linux-Kernen sind asynchron organisiert. Bei anderen Teilen ist direkt der Code synchron.
Mhm.
Und sie haben überlegt, wie sie da asynchrone Schnittstellen dafür zur Verfügung stellen können. Und haben gesehen, dass alles auf asynchron umstellen ist ein Riesenaufwand. Sie arbeiten im Moment gerade daran, der Linux-Kern kann extrem billig Kernel-Threads erzeugen.
Das sind diese Fibrils, oder?
Ja, das heißt, es wird in dem Moment, wo für asynchroner Call reinkommt, ein kleiner Kernel-Thread erzeugen.
Auf gut Deutsch, sie machen Pico-Threads.
Sie machen Pico-Threads sozusagen. Und wenn der Thread dann irgendwann fertig ist, dann gibt er halt das Ergebnis wieder zurück. Weil also ein Kernel-Thread hat den Vorteil, er kommt mit 4K oder 8K Stack aus, mit fester Stackgröße. Und ist also sehr effizient inzwischen.
Okay. Ja, meiner Meinung nach, damit es wirklich schnell wird, muss man das umstellen. Aber wie leicht oder wie schwer das jetzt geht, oder ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nur rummutmaßen. Wir können gerne bei Parasco jetzt drüber diskutieren. Mehr so.